Reklame.
Dein Hund frisst ständig Gras, hat Durchfall oder sogar Juckreiz. Das sind klare Anzeichen, dass er sein aktuelles Futter nicht optimal verträgt. Das Sensitive-Futter von Hey Holy wurde von Tierärzten speziell für sensible Hunde entwickelt. Hypoallergen mit nur einer Proteinquelle und ohne Getreide oder künstliche Zusätze. Ausgezeichnet vom DLG-Testinstitut für sehr gute Verträglichkeit, geringes Allergierisiko und hohe Qualität. Sichere dir jetzt 35% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Reklame. Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Januar 2026, ihr hört eine neue Folge Downset Talk, um genau zu sein, ein Montag an einem Dienstag. Es ist verwirrend, es ist Wildcard-Woche in der NFL, das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, das war mal ein Playoff-Start, Adrian, oder? Wildcard-Woche.
Hinten raus so ein bisschen, ja, so ein bisschen outgefizzelt, aber yeah. Ey, Wildcard, für eine Wildcard-Runde war das wirklich, wirklich richtig schönes Wochenende.
Dafür schön reingefizzelt. Also nach den, sagen wir mal, am Montag habe ich noch zu meinem Culture Berlin-Kollegen Nico Heimer gesagt, ich glaube, das ist die beste, das bisher beste Playoff-Wochenende, das ich so in der Form erlebt habe.
Playoff-Wochenende. Da, ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde. Also Wildcard-Wochenende definitiv.
Boah, doch. Ja, das Ding ist halt einfach, der Vorteil an einem Wildcard-Wochenende jetzt im Vergleich zu, keine Ahnung, Conference-Championship-Game, Divisional Round mal abgesehen, aber es sind halt viele Spiele und wenn dann fast alle, also bis auf das Patriots-Charter-Spiel, alle eng und spannend sind und dramatisch, größtenteils dramatisch zu Ende gehen, dann ist das schon schwer zu toppen. Vor allem in der Wildcard-Woche, wo wir in den letzten Jahren ja häufig dann doch vielleicht vielversprechende Partien hatten, die dann aber irgendwie ja doch sehr einseitig waren. Und hier war ja gar nichts einseitig an den ersten zwei Tagen.
Nee, das stimmt. Also das, ich meine, das war das, was wir uns erhofft hatten, rein von den Matchups her.
Ja, aber selbst das, wo wir gedacht haben, es wird eindeutig,
überhaupt
nicht.
Genau, selbst dann hatten wir da echt einige Spiele, die total überrascht haben.
Wir sprechen über alle Spiele und gehen chronologisch von hinten nach vorne. Wir fangen mit dem aktuellsten Spiel an und das war natürlich das Monday Night Game. Die Pittsburgh Steelers gegen die Houston Texans. Vergangene Nacht am Ende war es ein deutlicher Texans-Sieg mit 30-6 und damit die 7. Playoff-Niederlage in Folge für die Steelers. Und am Ende war es auch ja ein bisschen zu deutlich. Das muss man schon sagen, wenn man bedenkt, Ende drittes Viertel stand es noch 7-6 für die Texans. Aber ja, die Defense der Texans wollte ganz offensichtlich unterstreichen, wer hier die spielentscheidende Unit auf dem Platz ist. Und ja. Ich meine, das war sie ja auch die ersten drei Viertel. Die können ja nichts dafür, dass die eigene Offense den Ball nicht behalten kann und freiwillig abgibt. Die Texans Defense ist für mich die Story dieses Spiels. Und es war ja natürlich auch die Hoffnung aus Texans Perspektive, dass das so sein wird. Die waren so brutal. Die gewinnen dieses Spiel trotz drei Turnover der Offense, trotz Snap-Probleme, mehrere Snaps, die nicht funktioniert haben. Zwei Defensive Scores im vierten Viertel und die Steelers, kein Touchdown, nur 175 offensive Yards. Davon ja irgendwie so rund 80 in der zweiten Halbzeit. Da kam dann wirklich sehr, sehr wenig. 2 von 14 Third Downs converted und das erste Mal erst im dritten Viertel. Also das war eine Elite-Defense-Performance und ja, wir haben präsentiert bekommen, was eine Elite-Defense für ein Team in den Playoffs bedeuten kann und was sie für einen Unterschied machen kann.
Also du hast natürlich recht, die sportliche Geschichte ist die Texans-Defense, die Narrativgeschichte ist der nächste Blowout für Pittsburgh in den Playoffs. Ja. Du kommst wieder rein mit irgendwie also 9 oder 10 Siegen jetzt in dem Fall, kommst irgendwie rein und bist chancenlos am Ende in den Playoffs. Das ist das 5. Playoff-Spiel in Folge für Pittsburgh. dass sie zweistellig verlieren. Hat es noch nie gegeben in der NFL-Geschichte. 5 Playoff-Niederlagen in Folge zweistellig.
Ja.
Und das Bittere ist, das ist ja eben, du hast ja gerade schon eigentlich schönes Spiel beschrieben, dass es ja eigentlich für 3/4 genau das Spiel war, was du dir aus Steelers Sicht erhoffst. Also die ganze Idee war doch, ey, wenn wir, da haben wir sogar drüber gesprochen, ja, wenn wir 2-3 Turnover von Stroud kriegen, wenn wir so eine Low-Scoring, dann haben wir doch mit Aaron Rodgers vielleicht dieses Jahr eine Chance. Das ist doch vielleicht der Unterschied zu Kenny Pickett und Late-Career Ben Roethlisberger und so weiter.
Ganz ehrlich, wenn es zu Beginn des 4. Viertels 7-6 steht, also du bist einen Punkt hinten dran.
Ja, das hätten die sofort unterschrieben. Das ist eigentlich genau das Szenario, was die haben wollten.
Und dann darfst du aber nicht am Ende rausgehen und sagen, ja, wir waren chancenlos. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Steelers hier eine Chance haben, auch obwohl es so eng war. Aber das lag halt daran, dass die Texans haben ja den Ball sehr gut bewegt, aber dann halt die Chancen nicht genutzt beziehungsweise den Ball abgegeben. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Steelers hier wirklich einen Shot haben, dieses Spiel zu gewinnen, auch wenn es so eng war.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also, weil jetzt natürlich, ich sage jetzt chancenlos und dann sagt vielleicht ein anderer, Moment mal, 7-6 am Ende drittes Viertel. Was heißt die Chancen? Aber
also
genau,
theoretisch so waren Chancen da.
Richtig.
So, das Spiel war eng.
Theoretisch, genau, hätten sie es natürlich am Ende irgendwie, bevor dann die ganzen defensiven Touchdowns der Texans kommen, hätten sie es auch irgendwie mit einem Play drehen können oder alle führen sie auf einmal, aber ist halt nicht passiert. Und dann hast du eben diese Offense, die am Ende, die Offense war halt wirklich chancenlos für Pittsburgh. Die haben 13 First Downs, die waren 2 von 14 bei Third Down. Fast alle Third Downs waren auch lang, weil die Texans halt Early Down so gut wegnehmen konnten. Und ich meine, das ist dann eine Offense unterm Strich, mit der kannst du den Playoffs nichts holen. Und natürlich ist es ein toughes Matchup gegen diese Defense. Rodgers stand bei fast der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck. 4 Sacks, 2 Fumbles, 5 von 13 für 47 Yards gegen Druck. Sie hatten früh ein, zwei gute Runs, ein, zwei gute Yards auf der Catchpässe auch. Das waren ja die beiden Big Plays auch mit Metcalf relativ früh im Spiel. Ich glaube, der erste war im ersten Drive und der zweite im zweiten Drive direkt. Also da hatten sie so ein bisschen auch mal, dann sind ein paar auch ein bisschen vertikal attackiert. Das fand der zweite Drive war vielleicht sogar ihr bester im ganzen Spiel, weil sie da so dieses vertikale Element mehr drin hatten. Die Runs waren downhill, die Pässe waren vertikaler. Aber es war halt, und das ist natürlich auch nicht überraschend. Ich meine, da haben wir am Donnerstag drüber gesprochen und natürlich wissen das auch die Texans. Es war halt so offensichtlich, wie sie das Spiel eigentlich spielen wollen. Und Houston hat das halt komplett abgewürgt. Eben dieses, fast alle Pässe kurz, die Runs und dann ist der Spielraum für Fehler so klein. Also wenn du dann einen negativen Run bei 2/8 oder eine Incompletion bei 2/7 hast, dann ist der Drive quasi done. Und dann, also die Chancen waren ja immer wieder da. Also nach Strouds zweitem Fumble, das war spätes zweites Viertel, da steht 7-3 Houston, bekommt Pittsburgh den Ball an der 21-Yard-Line der Texans durch den Turnover. Dann verlieren sie erstmal Yards bei First und Second Down, converten dann Fourth Down, nur um dann nochmal 9 Yards mit einem Sack zu verlieren. Und am Ende bei diesem Drive, der an der 21 angefangen hat, kicken sie einen Field Goal von der 17. Das war irgendwo symptomatisch, fand ich, für dieses, alles für diese Offense war einfach brutal schwierig und letztlich hatten sie einfach keine Antworten.
Ja, also mal abgesehen davon, dass Rodgers auch keine Zeit hatte, vielleicht tief zu gehen, aufgrund des Pass-Rushes der Texans. Es gab ja ein, zwei Situationen, wo er dann mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit hatte und tief gehen konnte und tief gegangen ist und dann überwirft er zum Beispiel Kevin Austin und das.
Und das Metcalf war so ein, droppt einen noch, ja.
Genau, Metcalf droppt einen noch, generell kein gutes Spiel von, beziehungsweise was heißt kein gutes Spiel, sie konnten ihn halt nicht einbinden. Du hast die zwei frühen Plays angesprochen, aber danach kam ja von Metcalf gar nichts mehr. Ich glaube, er ist am Ende sogar bei zwei Catches.
Ich glaube auch, ja. Es war am Anfang halt wirklich ein designter, ich glaube, es war so ein Screen und einmal beim zweiten Drive dann ein Big Play und dann hat er den Drop. Und ich glaube, das war's, ja.
Und ja, es gibt zwei Dinge, die mich dann quasi enttäuscht haben, noch zusätzlich aus Steelers Perspektive. Einmal der Fall, dass ich dachte, okay, wenn Rodgers dann mal in diesem Spiel vielleicht eine Chance bekommt, ein Play zu haben, tiefer zu gehen. Wir haben über diese Slot-Seams gesprochen, die er eine Woche vorher so gut getroffen hat. Gab's ja gar nicht gefühlt in diesem Spiel. Ja. Dass er dann halt bei den Chancen auch nicht gut aussah. Aber was mich noch mehr enttäuscht hat, ist eigentlich die Defense. Weil, ja, die Defense, also gerade die D-Line, da haben wir ja viel drüber gesprochen, dass die D-Line eigentlich, wie es in der Vorwoche ja auch der Fall war, da die Big Plays liefert und vielleicht dann ja auch einen Turnover kreieren kann. Das haben sie ja sogar gemacht. Also zwei Fumbles forciert, die beide auf die D-Line gehen. Jack Sawyer übrigens mit einem Forced Fumble, möchte ich unterstreichen.
Ja, stimmt. Ich hab's mir sogar vermerkt, ja.
Trotz der kurzen Arme. Wie ist das möglich?
Kam er dran, T-Rex-mäßig. Ja, krass. Quasi reingeworfen.
Ja, so kurz können die gar nicht sein. Und trotzdem bin ich sehr enttäuscht von dieser Defense und der D-Line auch irgendwo, weil du spielst hier gegen keine gute O-Line. Du spielst hier gegen eine Offense, die vor, oder sagen wir mal in der Regular Season, die drittschlechteste Run-Offense der Liga war, nach EPA per Rush und Success Rate. Und du kriegst, also der erste Drive, da haben sie den Lauf richtig gut verteidigt und dann gar nicht mehr. Also Marx ist für 112 Yards gelaufen, 5,9 im Schnitt und Nick Chubb für 48 bei 10 Runs. Das ist dann enttäuschend, weil so konnten die Texans ja dieses Spiel auch verwalten, obwohl sie kaum geführt haben, so will ich es mal formulieren. Also sie konnten dann so spielen, als hätten sie eine deutlichere Führung, konnten lange Drives kreieren. Und so waren dann, so ist den Steelers dann auch die Zeit weggelaufen. Gut, mal abgesehen von den Defensive Scores dann in der zweiten Halbzeit und den Turnovern der Steelers. Aber bis dahin wurden es ja richtig lange Drives der Texans und dann kamen die Steelers überhaupt nicht mehr zum Zug, weil sie für mich völlig unerklärlich und überraschend den Run nicht verteidigen konnten.
Ja, und Stroud ja wirklich mit einem Up-and-Down-Spiel dann. Also um das dann da zu ergänzen, ich meine, da waren einige Fehler drin, da hatte offensichtlich Probleme mit dem Pass-Rush in der Pocket auch. Ich fand's ein bisschen kurios, weil manchmal war er da auch hier wieder richtig gut. Das ist ja eigentlich eine Qualität, also, die er auch hat.
Ja. Ich hab mir notiert, lange in diesem Spiel, hinten raus waren dann vielleicht auch ein paar ungenaue Würfe dabei und die Interception geht auch auf ihn, aber ich habe mir irgendwann zwischendurch notiert, mal abgesehen von den Turnovern, fand ich ihn gar nicht schlecht über lange Zeit. Genau. Aber die Turnover waren halt wirklich fatal und gehen alle drei auf ihn in meinen Augen. Dementsprechend ist das keine gute Performance gewesen, aber er hatte ein paar richtig gute Würfe, in enge Fenster, richtig, schwierige Würfe auch.
Viel über die Mitte, diese tieferen, diese vielen Crosser, die Tiefen, die sie hatten. Das Ding ist halt, jetzt können wir da so drüber reden, gegen viele andere Teams verlieren sie dieses Spiel halt. Und dann reden wir hier Stroud, also reden wir ganz anders über Stroud, weil dann reichen halt die guten Plays von ihm nicht, sondern die schlechten verlieren ihn das Spiel. War ja nicht der Fall. Es waren insgesamt 5 Fumbles, die er hatte. Ja, da waren ein paar dieser schlechten Snaps dabei. Genau. Da muss man, also das ist, wenn ihr jetzt den Boxscore seht und seht 5 Fumbles, das war jetzt nicht alles, weil er da irgendwie in den Pass-Rush reinrennt, genau. Ist trotzdem eine kuriose Statistik, weil er ist der zweite Quarterback seit Fumbles erfasst werden, der 5 oder mehr in einem Spiel hat und das gewinnt. Das hat es erst einmal vorher gegeben. Eli Manning war das.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt also erschummelte Statistik.
Schaut euch lieber die an, die er tatsächlich verliert, weil die waren bad. Der erste bei dem Flea-Flicker, das ist einfach so ein Beispiel, wo Stroud registrieren muss, dass er jetzt nicht hier groß den Ball halten und Plays in der Pocket machen kann. Weil ich meine, das ist ein Trick-Play. Die Defense kommt ja schon vor für diesen Run-Fake, der da eingebaut ist. Sprich, der Ball muss schnell raus. Oder läuft dann nochmal in die Pocket und kriegt den rausgeschlagen. Und der zweite war nach einem, auch noch einem vermasselten Snap, wobei Stroud den Ball vom Boden aufhebt. Auch da muss ihm klar sein, er hat jetzt nicht viel Zeit. Stattdessen rennt er nochmal in die Pocket, kriegt den rausgeschlagen. Das war einfach schlechte Awareness von ihm. Plus halt die Interception in der Red Zone. Auch so ein Pocket-Ding, ehrlicherweise, weil da ist er super hektisch, macht da ganz große Bewegungen in der Pocket irgendwie, wirft deswegen komplett ohne Base und deswegen ist er schlecht platziert und landet bei den Steelers. Ich fand ihn bei ein, zwei Würfen ein bisschen zögerlich. Er hat dann ein paar auch verfehlt. Er hatte, wie gesagt, auch viele gute Bälle über die Mitte. Und wenn der Rhythmus mal irgendwie kam und der on time gespielt hat, dann war das auch gut.
Ja.
Es war halt sehr phasenweise. Die Fehler wurden hier nicht bestraft. Das sieht gegen ein besseres Team wahrscheinlich anders aus. Und das wird wahrscheinlich ohne Nico Collins sein. Weil den haben sie mit einer Gehirnerschütterung verloren. Monday Night, Gehirnerschütterung, Concussion Protocol. Das wird eng für Sonntag für Nico Collins.
Der hat generell ordentlich auf die Socken bekommen. War ja schon früh im Spiel, wo er mal ein bisschen länger liegen geblieben ist und dann später eben auch noch mal. Ja, letzte Sache vielleicht zu den Texans offensiv. Ich fand es ganz spannend. Ich hatte bezüglich Under the Radar X-Faktor die falsche Lösung, ganz klar, den falschen Spieler. Aber den richtigen Lösungsweg. Weil ich hatte Jalen Noel genannt und vor allem eben als Slot-Receiver, der hier vielleicht relevant werden kann, weil er vielleicht gute Matchups bekommt, vielleicht auch mal für ein paar Deep Plays. Es war nicht Jalen Noel, sondern Christian Kirk mit einem Monsterspiel, was ich so nicht kommen sehen habe, weil der die Wochen vorher jetzt nicht die allergrößte Rolle gespielt hat. Hier 8 Catches bei 9 Targets für 144 Yards, inklusive einem 46-Yard-Catch und einem Touchdown, also brutales Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Und der wird natürlich super wichtig. Da reden wir dann am Donnerstag drüber, weil wir müssen davon ausgehen, dass Collins nicht spielt. Und dann ist Kirk sowas wie der Nummer 1 Receiver für die Offense.
Es könnte das letzte Spiel für Aaron Rodgers gewesen sein, wollte sich natürlich direkt nach dem Spiel nicht dazu äußern. Ist ja auch verständlich. Vielleicht auch das letzte Spiel von Mike Tomlin als Head Coach.
Ja, ich glaube, dass die beiden Punkte zusammenhängen, ehrlicherweise. Also wenn, ich könnte mir vorstellen, dass Tomlin nur weitermacht, weil da wurde ja zumindest viel berichtet, dass es eine Trennung dieses Jahr nur geben wird, wenn Tomlin das wählt. Also, dass sie den nicht entlassen. Ob das jetzt auch weiter so stimmt, müssen wir natürlich abwarten. Aber dass Tomlin nur weitermachen würde, wenn Rodgers noch ein Jahr macht und dass Rodgers nur ein Jahr machen würde, wenn Tomlin noch ein Jahr macht. Also, vielleicht hängt es so ein bisschen zusammen. Mein ganz klarer Punkt ist hier, du kannst nicht über so viele Jahre ein Team haben, das immer das gleiche Team ist. Und ja nicht mal jetzt in den Playoffs zu sagen, ja, aber die sind jetzt ja irgendwie, hat jetzt viele Verletzungen oder Pech hier und da. Sondern all die Probleme, die Pittsburgh über die letzten Jahre hatte, kannst du immer auf Roster-Building, Quarterback-Entscheidungen, defensives Coaching, offensives Coaching zurückführen. Das sind immer die gleichen Punkte. Und jedes Jahr diese gleiche Saison zu haben, ja, die gewinnen ihre 9 Spiele oder mal 10 und dann sind sie chancenlos in den Playoffs. Das musst du an irgendeinem Punkt mal angehen. Und da haben wir ein paar Kandidaten jetzt, ein paar Coaches, über die wir hier sprechen werden, auch heute und auch generell nach dieser Wildcard-Runde. Ich finde, jeden von denen musst du individuell betrachten. Bei Tomlin halt für mich das Ding, ich finde, ähnlich wie bei Harbaugh in Baltimore, beide Seiten brauchen da, glaube ich, einen Tapetenwechsel.
Ja, gehe ich grundsätzlich mit. Erinnere mich daran, wenn wir vielleicht zu den Packers kommen, dass wir nochmal über das Thema sprechen. Wie erstrebenswert ist es in der NFL, ein dauerhaft gutes Team zu sein, ohne Ausreißer nach oben und nach unten? Aber dazu vielleicht später mehr. Ich würde sagen, wir machen weiter. Wir haben noch einige Spiele zu besprechen und vor allem auch welche, die deutlich enger waren. Ja, das erste, was dann nicht so eng war an diesem Wildcard-Wochenende, war das Sunday Night Game, die New England Patriots gegen die LA Chargers. Es sah lange Zeit so aus, als könne die Chargers Defense das machen, was die Texans Defense dann eine Nacht später gemacht hat. Und sie konnten ja auch das Team lange im Spiel halten, aber wenn da die Offense so gar nichts macht wie in diesem Spiel, dann wird's halt sehr schwer. Am Ende ist es ein 16-3 für die Patriots. Weiterhin kein Playoff-Sieg für Justin Herbert. Es waren 207 offensive Yards für die Chargers in diesem Spiel. Herbert nur 159 Passing Yards. Er war Top-Rusher seiner Offense. Generell übrigens beide Quarterbacks in ihrem Team. Das sagt auch einiges über das Spiel aus. Kein Run-Game. Also vor allem für die Chargers kein Run-Game irgendwie da gewesen. Kimani Vidal mit 2,8 Yards bei 11 Runs. Und keine Chance im Dropback-Passing-Game. 6 Sacks. Es war das zu befürchtende Mismatch. Dazu noch 11 Quarterback-Hits. Es kam, wie es kommen musste, wie wir es auch ja erwartet haben. Und ich habe ein Meme gesehen, das fand ich sehr, 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 sehr bezeichnend. Ja, es gibt so viele Menschen, die in den USA leben und die Chargers finden keine 5, die Justin Herbert protecten können.
Ich meine, es gibt ja es gibt eine sehr simple Analyse. Ich finde, es gibt noch mehr Ebenen, aber die eine simple Analyse ist halt, die Offensive Line war nicht Playoff-kompetitiv. Ja. Also was die Line angeht, die Patriots haben dann irgendwann auch echt viel geblitzt. Sie haben super viele freie Rusher kreiert, sie haben individuell gewonnen. Herbert 6-mal gesackt, 11 Quarterback-Hits nach einer Regular Season, in der er schon die zweitmeisten Quarterback-Hits für eine Saison seit 2000 eingesteckt hat. Das war im ersten Viertel noch halbwegs funktional. Und dann wurde der Pressure immer mehr. Und dann haben die Patriots ja auch wirklich mehr Blitz gebracht, wurden aggressiver. Und das Bittere, finde ich, hier ist ja, klar, auf Tackles haben sie Backups. Haben wir auch natürlich viel drüber gesprochen. Aber die Interior Line, das waren ihre Starter. Und das war unter anderem ihr Free-Agency-Neuzugang Mekhi Becton, den sie eigentlich geholt haben, um diese Gruppe zu stabilisieren. Und da waren sie echt übel. Und die Patriots haben das gut gemacht defensiv. Also muss man auch immer so rum auch sagen. Das Blitzing hochgefahren, sie haben freie Rusher kreiert. Sie hatten das ganze Spiel, hatte ich das Gefühl, sie haben super Plan dafür und nehmen den oder schaffen es, die Chargers aus dem Konzept zu bringen, auch Herbert aus dem Konzept zu bringen, indem sie viel rotieren nach dem Snap, viele Coverages irgendwie nochmal ändern, da dann wirklich mit dem Rush auch freie Rusher kreieren. Und dann kommt halt so dieses, dann fangen die Receiver an, Bälle fallen zu lassen. Keenan Allen hatte auch wirklich einen schwarzen Tag. Die Chargers konnten nicht mal aus diesem Geschenk da früh im Spiel was machen. Diese Tipped Interception von May im ersten Viertel, wo die Chargers den Ball an der 10-Yard-Line kriegen von den Patriots und das endet mit einem Turnover on Downs, ist natürlich auch der Faktor, können den Ball überhaupt nicht laufen, dann kannst du ihn halt auch da nicht gut bewegen. In einem Spiel gegen eigentlich eine nicht gute Red Zone Defense der Patriots, selbst das hat dann da nicht funktioniert. Ich will aber auch hier ganz eindeutig Herbert nicht aus der Kritik nehmen. Herbert hat eine tolle Regular Season in sehr schwierigen Umständen gespielt. Ohne den stehen die nicht mal in der Nähe der Playoffs. Davon bin ich absolut überzeugt. Der war aber auch nicht gut gegen die Patriots. Und klar, es gab wirklich also viele Plays, bei denen er keine Chance hatte. Und er hat viel auch gerettet mit Scrambles und so. Er hat aber auch mehrere Bälle verfehlt. Er hat Würfe Downfield nicht genommen, die da waren. Es gab einige Plays, wo er einen Pass hätte anbringen können, aber vielleicht vertraut er dem Read nicht oder traut irgendwie der Coverage-Rotation nicht, traut der Protection nicht, was nachvollziehbar ist. So stark Herbert jetzt letzte und diese Regular Season war und das Team überhaupt erst in die Playoffs gebracht hat, in beiden Jahren hat er sein schlechtestes Spiel dann in den Playoffs gehabt. Und es ist nicht unbedingt fair dann immer, aber wir wissen alle, wie Narrative mit Quarterbacks in den Playoffs funktionieren. Und ich glaube, die Chargers brauchen eine general überholte Interior Offensive Line, die brauchen einen Nummer 1 Playmaker, die brauchen einen anderen Playcaller offensiv. Ich meine, wie lange wollen wir noch sehen, dass Greg Roman nicht funktioniert in den Playoffs? Aber Herbert individuell muss halt auch mal sein Top-Level-Play in den Playoffs abrufen, weil ehrlicherweise hat er das bisher nicht gemacht.
Reklame!
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Reklame.
Aber du kannst dich halt auch nicht darauf verlassen, dass ein Quarterback Woche für Woche irgendwie die Offensive Rucksack packt und carried, weil das ist dann auch zu viel Druck. Und da, also ich verstehe die Kritik und ich gehe da ja auch inhaltlich mit. Gleichzeitig ist es halt was anderes, sowas, solche Performances und so auch eine O-Line, so eine schlechte O-Line zu kaschieren in der Regular Season, verglichen zur Postseason, verglichen dazu, dass das hier natürlich auch eine sehr, sehr starke Defense war, auf die man getroffen ist. Da hätte es vielleicht leichtere Matchups gegeben. Aber gut, ich finde trotzdem, dass die Chargers auf einem sehr, sehr guten Weg sind, unter Jim Harbaugh. Es gibt die klaren Baustellen, die du ja auch angesprochen hast. Ich würde so viel in diese O-Line investieren. Ich würde so viel in Passcatcher investieren in dieser Offseason. Und die haben so viel Capspace. Die haben den meisten Capspace. Stand jetzt wenige wichtige Free Agents. Und wenn die richtigen Sachen machen in der Free Agency und im Draft, gut, das wissen wir dann noch nicht in der Offseason, aber wenn sie zumindest die richtigen Problemzonen adressieren und in der Free Agency gute Dinge machen, ja, dann könnt ihr euch darauf einstellen, dass ich nächste Saison wieder bei den Chargers on board bin und mir einen Blitz ins Gesicht male, als wäre ich Harry Potter.
Aber ich bin bei allem bei dir, aber ich finde halt auch, wir müssen es jetzt mal sehen. Weil das war ja meine Kritik in der vergangenen Offseason. Und ja, ich habe die Chargers zu negativ eingeschätzt vor der Saison, aber das war ja genau meine Kritik, dass die halt super passiv waren vergangene Offseason.
Genau.
Was ein Stück weit so, okay, ja, letztes Jahr wahrscheinlich ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt, du willst nichts rushen. Auf der anderen Seite, wie viele Jahre von Herberts Prime willst du denn so ins Land gehen lassen?
Ja.
Also ich erwarte halt jetzt auch eine andere Nummer. Und das war meine Kritik an der Offseason vergangene Saison. Natürlich, wenn du deine beiden Superstar-Tackles verlierst, das kann kein Team kompensieren. Aber trotzdem, wenn du dir den Kader sonst anguckst, da ist doch kein Difference-Maker außer Herbert, oder? Also ich meine, du hast ein paar gute Spieler, Tui Pulotu, Mac, McConkey,
Khalil Mack ist
Khalil Mack, Derwin James, ja, stimmt, ja, und natürlich auch, ich glaube, 35 mittlerweile. Ja. Aber wo sind denn deine Superstars? Derwin James, nehmen wir Derwin James noch mit rein. Wo sind die Superstars außer Derwin James und Justin Herbert in diesem Team? Die gibt's ja nicht. Und da will ich jetzt mehr Druck.
Also ich dachte, Lett McConkey wird das nach der vergangenen Saison und dann.
Ja, der hatte ein deutlich schlechteres Jahr, muss man sagen. Ich meine, wir können auch kurz über die andere Seite
sprechen. Kann es vielleicht werden, so zumindest als
ja,
hinter einer besseren Line?
Aber ganz ehrlich, das ist dann halt auch, ja, wenn die Line deutlich besser ist, okay. Ich finde, er hat in einer natürlich verletzungsgeprägten Saison im Prinzip die Schwächen gezeigt, die wir auch vor dem Draft bei ihm gesehen haben.
Also ich finde, wir nähern uns, wir sind noch nicht da, wo wir mit den Packers jetzt jahrelang waren, aber wir nähern uns dem Szenario, dass man einfach ein sehr, sehr gutes Grundgerüst hat auf einem hohen Niveau, weil das finde ich schon. Also gerade in der Defense, finde ich, ist man,
ja, okay,
abgesehen aber, von Derwin James, vielleicht nicht, hat man nicht die Starspieler, aber auf vielen Positionen gut besetzt.
Absolut fair, aber lass mich da einhaken. ist sehr realistisch, dass die Jesse Minter verlieren, diese Offseason.
Ja, das ist
Defensive Coordinator. Ja, so, und danach soll wieder dieses bitter. Ding. Und also da können wir einfach mal kurz die andere Seite noch mit reinnehmen in dem Spiel, weil das Spiel war ja eng, weil die Chargers Defense fantastisch gespielt hat.
Ja.
Also wir hatten ja viel drüber gesprochen, auch vor dem Spiel. Dieses ganze Thema, die Chargers sind sehr gut darin, Big Plays im Passing Game wegzunehmen. Und May hat auch vor dem Spiel drüber gesprochen, so, ja, ich muss geduldig sein und so weiter. Und die ganze Idee für die Patriots war ja eigentlich, wir müssen es schaffen, den Ball zu laufen gegen diese leichteren Fronts und leichteren Boxes, damit wir das Passing Game ein bisschen öffnen können. Weil wenn die Chargers halt so spielen, wie sie in ihrer Komfortzone sind, wird es super schwer. Und die Big Plays für die Patriots sind halt elementar für diese Offense. Und sie konnten den Ball halt gar nicht laufen. Also Drake May hat da am allermeisten rausgeholt, aber sie konnten den Ball an sich gar nicht laufen. Und dann hast du halt genau diese Situation gehabt, wo das super zäh war. Patriots haben den Ball besser bewegt, auf jeden Fall, aber eben nicht in dem Ausmaß, wie sie es eigentlich können, weil die Chargers das super verteidigt haben. Und die linke Seite dieser Patriots-Line, meine Güte, also die beiden Rookies da, Jared Wilson und Will Campbell, die waren bad, die waren wirklich schlecht. Das haben die Chargers auch schnell gemerkt. Du hast es, ich glaube schon, zweiter oder dritter Drive, ab da hast du es gesehen, wie sie immer wieder mit verschiedenen Rush-Packages das sehr, sehr erfolgreich attackiert haben, da sehr schnell Druck machen konnten. Das wird ein großes Thema sein für die Preview am Donnerstag, wenn es gegen die Texans geht, weil das wird ein echtes Problem. Und dann halt irgendwann kamen dann die Plays. Und May hat individuell, wie gesagt, einiges gemacht. Und irgendwann kamen dann die Big Plays, der zu Hunter Henry natürlich der beste Pass von Drake May in dem Spiel.
Ja, sie hatten diese Big Plays. Stevenson hatte einen langen Run nach dem Catch.
Ja,
einen
Catch and Run, Keyshawn
Boutte hatte einen Big Play. Du hast die Runs von May angesprochen. Das war dann der Unterschied, weil die Chargers hatten die eben nicht. Also, es war auch hier ein enges Spiel, aber natürlich eins, was nicht ganz die Dramatik hatte und nicht ganz so unterhaltsam war, wie die anderen, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Denn davor gab es ein sehr spannendes, die Philadelphia Eagles gegen die San Francisco 49ers. Das Spiel, das mir einen Strich durch die Kenny Pickett-Rechnung gemacht hat.
Ich hab's nicht gedacht, ey. Nachdem wir
mit einem Spiel rettet, hätte ich niemals gedacht, dass mir dieses Spiel zum Verhängnis wird.
Ich hab dir gesagt, dann tipp halt mal gegen Kyle Shanahan in den Playoffs.
Ja, und natürlich für 49ers-Fans eine Genugtuung. Ja, die 49ers mal wieder unterschätzt und Brock Purdy unterschätzt. Nee, hab ich nicht. Ich habe Brock Purdy nicht unterschätzt.
Die Eagles überschätzt.
Ich habe zwei Sachen falsch gemacht. Ich habe die Eagles massiv überschätzt.
Ja.
Und ich habe, habe ich die Defense. Ich habe die 49ers Defense offensichtlich ein bisschen unterschätzt, weil das war ja mein Hauptargument. Ich dachte, dass die 49ers Defense so chancenlos ist, dass sie keine Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen, egal wie gut sich Brock Purdy und die Offense und Kyle Shanahan machen. Ja, gut. Am Ende 23-19 für die 49ers. Und also ja, ich habe die Eagles überschätzt. Wir haben, glaube ich, beide die Eagles überschätzt, weil. Mein Gott, war das enttäuschend. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich war so frustriert danach aus Eagles Perspektive.
Ja? Also ja, ich meine, der Anfang ist noch der Rattenschwanz, den wir jede Woche bei denen besprechen.
Nein. Also es ist das ganze Spiel, Adrian. Das ganze Spiel ist der Inbegriff dieser Eagles-Saison.
Ich weiß, das
bodenlos an so vielen Ecken und Enden. Ja, sie sind am Ende knapp gescheitert und hätten das auch gut und gerne gewinnen können. Mit ein bisschen mehr Glück und ein, zwei Plays mehr. So, es ist jetzt nicht so, dass sie hier untergegangen sind. Aber ich erwarte von einem Team mit dieser individuellen Qualität auch, dass sie nah dran sind in einem Spiel gegen eine so dezimierte Defense und eine so dann im Laufe des Spiels, George Kittle ja schwer verletzt raus, ich glaube Ende der ersten Halbzeit, dann auch irgendwo dezimierten Offense. Du hast zwei Touchdown-Drives in der ersten Halbzeit, keinen in der zweiten. Mal wieder das Thema.
Mal wieder.
Mal wieder das Thema, eine Halbzeit ja, andere Halbzeit nein. Wie es ein junger Eagles-Fan beschrieben hat, der Offensive Coordinator sollte lieber zu McDonald's, so wie er Burger flippt. Die eine Seite wird gebraten und die andere nicht. Keine Ahnung, ganz weirder Vergleich, aber habt ihr vielleicht gesehen, ist viral gegangen. Dann können die mal wieder, bis auf ein paar Big Plays, den Ball nicht laufen gegen eine eigentlich schwache Run-Defense mit einer so gut besetzten Offense. Und dann AJ Brown. Also, absurd. Du kannst doch nicht eine halbe Saison öffentlich rumheulen, dass du nicht vernünftig eingebunden bist, dass du mehr eingebunden sein willst, dass du dich nicht wertgeschätzt fühlst. Und dann in einem Playoff-Spiel.
In dem Spiel noch mit Sirianni. Kopf an Kopf. In dem ja, Spiel das, hat sie sich ja noch angelegt.
Also das hat er aber andere Gründe wohl. Also, genau.
Ja, das, aber das ist ja, also vom Look her, das unterstreicht da, doch, dass nee, da einfach nichts passt gerade.
100%? Da, finde ich, muss aber auch Sirianni das deutlich besser angehen. Natürlich. Also, wer es nicht mitbekommen hat, das war eine Situation, ich glaube, kurz vor der Halbzeit. AJ Brown mit einem verheerenden Drop. Und dann ist er halt, sie wollten das Spiel schnell machen, logischerweise. Und AJ Brown ist Sirianni nicht schnell genug vom Feld gekommen. Und das musst du anders
klären. Fingerspitzengefühl. So einer Situation,
genau, und das sieht, und das ist nicht das erste Mal, dass Sirianni die Contenance verliert am Seitenrand während eines Spiels oder danach. Und das kannst du nicht machen, weil darüber wird natürlich gesprochen. Das ist ein Riesenthema und das ist kein guter Look und das hilft auch dem Spieler dann in dem Moment nicht. Das musst du irgendwie anders moderieren, als da, dass dich irgendwie Spieler oder andere Coaches zurückhalten müssen, bevor du mit deinem Star-Wide-Receiver irgendwie Kopf an Kopf gehst. Aber ja, AJ Brown und der Offensive Coordinator und vielleicht auch noch ein, zwei andere Personen haben dafür geführt, dass der Titelverteidiger hier frühzeitig raus ist.
Ja, und es ist halt wirklich, also auf der einen Seite ist es unglaublich, auf der anderen Seite ist es eigentlich auch nicht überraschend, dass wir über genau das gleiche Ding halt widersprechen.
Sollte nicht überraschend sein, nein.
Eigentlich nicht, nee. In dem Spiel war es halt so vom Matchup her, dass du halt gedacht hättest, okay, ja, die Offense ist enttäuschend, ja, die Offense ist nicht gut designt, aber rein von der individuellen Qualität müsstest du hier das kontrollieren können. Und dann ist ja auch so, ich meine, die ersten drei Drives, zwei Scores, der zweite war schon so ein bisschen holpriger. Da gehen sie am Ende bei 4. und 2 von der 47 empty. Und Hurts Pass ist nicht gut, kein guter Wurf. Da sitzt Upton Stout direkt über der Route. Also das war eine schlechte Entscheidung von Hurts. Okay, aber sie scoren mit dem nächsten. Das ist ein langer Touchdown-Drive. Da war auch echt gut Rhythmus drin. So Quick Game war da. Sie hatten einen langen Screen mit Barkley. Das war so der Drive, wo, wenn man den sieht, denkt man, ja, das ist die Eagles-Offense, die wir hier in diesem Matchup, rein vom Matchup her, erwartet hätten. Sie können es halt nie konservieren. Und das konnten sie zu keinem Zeitpunkt in dieser Saison. Und das ist dann natürlich ein Playcaller-Thema. Also, dass da ein neuer Offensive Coordinator her muss, steht ja völlig außer Frage. Es ist halt auch ein Quarterback-Thema. Ich finde, das zieht sich durch die Saison. Jalen Hurts ist ein guter Quarterback, wenn er in einem System funktioniert und dann seine Stärken ausspielen kann. Und seine Stärken sind für mich nach wie vor Deep Ball, Rushing, Turnover vermeiden. Wenn er eine Offense elevaten soll, also signifikant verbessern soll, die strukturelle Probleme hat, kann er das nicht. Und das kann, also nicht über einen längeren Zeitraum. Und nochmal, Playcaller ist das Nummer 1 Thema, das ist halt das Folgethema daraus.
Ja, ich finde schon, dass wenn du da endlich mal, also was heißt endlich mal, vor einem Jahr hatten sie es, aber dann den richtigen Offensive Playcaller findest, der das halt auch besser einbauen kann, weil ich finde, deine Stärken wurden ja in dieser ganzen Saison überhaupt nicht vernünftig genutzt. Also gerade das Rushing, das ist ein guter Rushing Quarterback, finde ich, hat man dieses Jahr nicht so designt gesehen, wie wir das A in anderen Offenses sehen und B auch schon bei den Eagles gesehen haben. Die Deep Balls waren nicht da, AJ Brown unzufrieden. Das war alles so schlecht moderiert, scheinbar auch intern. Keine Ahnung, also da muss eine Veränderung her, da stimme ich dir zu. Für mich kommt es halt viel zu spät. Ich bin der Meinung, natürlich, die hätten diese Saison noch deutlich, deutlich erfolgreicher gestalten können. Ich will jetzt nicht von Super Bowl oder so reden, aber ich bin der Meinung, wenn sie vor einem Monat, anderthalb Monaten, wo die Probleme auch schon lange da waren,
das ist es halt genau.
Wenn sie da irgendwie die Reißleine gezogen hätten und zumindest was probiert hätten, dann würde ich da deutlich weniger kritisch drauf schauen.
Genau, und so sind wir halt schon wieder, also die Bottomline mit Nick Sirianni, dem Head Coach, ist doch die: jede Saison, in der er auf Offensive Coordinator daneben haut, ist ein verlorenes Jahr für die Eagles. Ja. Punkt aus. Was absurd ist, wenn man sich das Talentlevel anguckt, wenn man bedenkt, dass Sirianni selbst ein offensiver Head Coach ist und wenn man bedenkt, dass sie ja diesen Film, den wir dieses Jahr hatten, schon mal hatten. Das ist vor 2 Jahren erst.
Ja.
Und sie haben offensichtlich nichts draus gelernt, wie du dann auch mal, dass du eine Reißleine ziehst, was du vielleicht verändern kannst. Und dann hast du halt hier wieder so ein Spiel, wo du über die ersten 3 Drives machen die Eagles 182 Yards. Und dann quasi nichts mehr. 2 Field Goals nach der Pause, 3 Punts, wo sie bei 3 Drives zusammengenommen genau 0 Yards Raumgewinn erzielen. Das ist nicht zu rechtfertigen. Und doch, es war auch AJ Brown, der Bälle fallen lässt. Hurts, wie gesagt, fand ich, hatte kein gutes Spiel. Auch viele Pässe wieder, die short of the sticks sind. Also bei 2. und lang, 3. und lang, kurze Pässe. die Eagles sind das ganze Jahr über schon schlecht, vernünftige Yards after Catch Plays zu designen. Das sind dann eben oft auch Plays, die zurück zum Quarterback kommen, die dann einfach dann sind, sobald der Receiver den Ball fängt. Es gab einige mit predetermined Reads, also wo man sieht, Hurts hat sich auf einen Receiver festgelegt und geht dann halt auch nur dahin, selbst wenn der gecovert ist. Aber der eine Spieler, den ich rausnehmen will, weil wir auch vor dem Spiel über ihn gesprochen haben und weil ich finde, das ist so das Sinnbild dafür, warum das eigentlich nicht sein kann, dass Philadelphia offensiv so ein Spiel abliefert, ist Eric Kendricks. Wir haben ja noch drüber gesprochen. Der kam Ende November ins Practice Squad, hat, glaube ich, knapp 50 Snaps in der Regular Season gespielt. Nach jetzt noch einer weiteren Linebacker-Verletzung ist der hier Starter. 10 Tackles, 6 Defensive Stops, 2 Tackles for Loss, der Pass-Breakup bei Fourth Down, um das Spiel zu beenden. Wobei Hurts den halt auch sauber in Triple Coverage reinwirft, warum auch immer. Das ist eine mega Geschichte. Ne, so ein Spieler, der eigentlich keine Rolle mehr hatte dieses Jahr, hat hier eine absolut prägende Rolle in einem Playoff-Spiel. Aber aus Eagles Sicht darf das halt niemals passieren.
Ja, ja. Ich glaube nicht, dass sich da was verändern wird. Also.
Glaubst du nicht, dass die. Also Offensive Coordinator sowieso,
ja, das schon,
aber
das schon.
Sirianni, glaubst du, bleibt?
Ja, wobei, jetzt wo ich es gerade sage, denke ich mir so, die haben auch jetzt bei einem Doug Peterson nicht länger als nötig dran festgehalten. Also, das könnte das wildeste Trainerkarussell werden überhaupt, wenn jetzt irgendwie noch anfangen,
ja,
mehrere,
ja,
Playoff-Teams ihren
ja,
Headcoach rauszuschmeißen.
Gibt also, ja einige.
Dementsprechend, also ich sag mal, hier wäre ich deutlich weniger überrascht als bei einem Team, über das wir gleich noch sprechen. Okay. Aber wir müssen noch kurz über die andere Seite sprechen. Ich meine, wir werden über die 49ers natürlich am Donnerstag sprechen, sind eine Runde weiter, aber wir wussten, dass es für die 49ers Offense nicht leicht wird gegen diese Defense. Ich war aber sehr positiv überrascht davon, wie die O-Line gehalten hat, wie die gegen diese Front sich behauptet hat. Hut ab. Brock Purdy hatte ein Up-and-Down-Spiel, aber er hat viel von Playmakern bekommen, wo ich das auch so nicht erwartet habe. Also DeMarcus Robinson, der hatte, glaube ich, nach dem ersten Drive sein bestes Saisonspiel. Ich habe nicht nochmal nachgeschaut, aber ich glaube, es wurde sowas in die Richtung auch in der Übertragung gesagt. Das war crazy. Kyle Juszczyk mit super
also,
Plays.
Ganz kurz, meine erste Notiz zu dem Spiel war, weil ich hab ja das Night Game kommentiert und ich war dann für das erste Viertel von dem Spiel war ich noch im Hotel, bevor ich dann rüber bin. Und meine erste Notiz war, das erste Viertel habe ich halt noch live mir auch Notizen gemacht. Seit wann schlägt DeMarcus Robinson Quinion Mitchell?
Ja.
Der erste Drive. Er schlägt ihn einmal vertikal für dieses Big Play, 60 Yard Catch and Run dann, also tiefer Pass und dann nochmal einiges oben drauf. Und der Touchdown bei Play Action da läuft er ihm ja auch weg hinten in der Endzone. Also das war völlig, also komplett aus dem Nichts.
Kyle Juszczyk als Fullback mit ganz wichtigen Plays mal wieder.
Mhm.
Christian McCaffrey vor allem durch die Luft, am Boden nicht so, aber vor allem durch die Luft mal wieder super relevant, 66 Yards und 2 Receiving Touchdowns. Und der beste Quarterback in diesem Spiel war ein Ex-Quarterback, nämlich Jawan Jennings, der Wide Receiver. War ja Highschool, sehr, sehr guter Highschool-Quarterback.
Ja.
War höher geratet als so manche gute Quarterbacks, die jetzt in der NFL spielen. Brutal guter Touchdown-Pass. On the run auf Christian McCaffrey. Und die absurdeste Stat ist, dass mit diesem Touchdown-Pass Jawan Jennings, der schon mal einen Touchdown-Pass hatte, nämlich im Super Bowl vor ein paar Jahren, dass er jetzt mit Purdy, Joe Montana und Steve Young der einzige oder mit denen zusammen der Quarterback ist, der mehrere Touchdown-Pässe in der Postseason geworfen hat. Mehr nicht in der 49ers History.
Das ist echt wild.
Das ist sehr, sehr kurios.
Ich fand das auch, also Shanahan, ey, ich weiß, ihr wisst, was ich von Kyle Shanahan halte, aber das war halt nochmal so ein Alter, wie gut kannst du sein, einfach in deiner Rolle.
Vor allem die Eagles mit so einem, ich weiß nicht, irgendwo habe ich gelesen, not so Philly Special Play.
Und auch wie sie den callen, wie sie das Setup dafür machen. Das ist ja das Trickplay, ne? Jennings auf McCaffrey. Ich glaube, zwei Plays davor laufen sie in einen ähnlichen Receiver-Sweep mit Sky Moore. Das war ihr erster Receiver-Run in dem Spiel. Zwei Plays davor. Und zwei Plays danach zeigst du ihnen halt genau das, also den sehr ähnlichen Look, vermeintlich Jennings. Ich finde, selbst im Play, also als Jennings den Ball dann hat, sieht's immer noch wie ein Run aus. Ich finde, diese Transition kommt ganz, ganz spät erst. Und dann hast du halt deinen ehemaligen Highschool-Quarterback, der den Ball werfen kann, hat man auch gesehen in dem Ding, und wirft den dann auf McCaffrey. Also auch da dieses Gespür für diesen Moment und wann call ich das und wie ist das Setup dafür, einfach großartig.
Jetzt erklärt sich mir, glaube ich, warum dieses Play nach Sky Moore benannt wurde, weil das nennt sich wohl, lass mich schnell in meinen Notizen schauen, ob ich das finde.
Hat es einen Namen, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, ich glaube, sie haben es gesagt, Sky Bang Reverse Pass.
Mm.
Weil das ist der Sky Moore Jet oder Endaround. Mhm. Aber Reverse als Pass, also Sky Bang Reverse Pass.
Okay.
Das Originalplay, was du gerade angesprochen hast, ist dann wahrscheinlich Sky Bang. Und dann ist das der Reverse
Sehr
Pass,
stark.
Der darauf folgt.
Okay, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Ich hab nur das Play, zwei Plays davor gesehen und dann habe ich geguckt und gesehen, das war ihr erster Run, den sie halt so hatten in dem Spiel. Und zwei Plays später dieses Trick Plays. Also, es ist wirklich großartig. Ich meine, und vor allem in dem Spiel, wo ja auch hier, also Run Game sowieso nicht viel ging, aber das wussten wir vorher auch. Und Purdy war, fand ich, up and down.
Ist die gleiche Notiz wie bei mir.
Ja, also der mentale Fehler, finde ich, bei dem Play vor der Halbzeit, da muss er einfach straight in Seiten ausgehen, um denen eine Chance auf ein Field Goal zu geben, nicht da rumtänzeln. Der erste Pick ist finde ich, geht maßgeblich auf ihn, ist Play-Action, Pocket wird eng, hat dann keine klare Plattform, wirft den In-Coverage, Quinion Mitchell wartet da eigentlich nur drauf. Und weil der Wurf halt nicht genug Power hat, ohne Plattform kann er den easy abfangen. Der zweite Pick, da hat er eine saubere Pocket und da wirft aber den Tight End deutlich. Mitchell sitzt da wieder unter der Route und fängt den aber so. Quinion Mitchell, nachdem am Anfang da zweimal geschlagen wurde, hat er dann auch beide Interceptions. Ansonsten, ich fand, Purdy war zweimal off Target im Laufe der zweiten Hälfte, aber dann halt auch viele clean Reads, viele gute Würfe downfield. Ich mochte vor allem Nummer 1 Notiz für mich in dem Spiel. Und ein krasser Gegensatz zu dem, was wir von einigen anderen Quarterbacks gesehen haben. Unter anderem auch, ich fand teilweise auch zum Beispiel von Herbert, der da eigentlich sehr gut drin ist, aber diese Woche nicht gut war. Das Pocket Management von Purdy war, ich würde sagen, 95% des Spiels absolut 1A. Also das hat er wirklich gut gemacht, hat das Sacks verhindert, Plays intakt gehalten. Und ne, ich meine, sie haben mit allen Mitteln irgendwie gearbeitet, so mal so Trickplay und Shots hier und da. Dass es jetzt kein Offense-Spektakel wird, das war ja klar. Aber sie haben den Ball gut bewegt, paar individuelle Plays, eine gute Mischung irgendwie gehabt, gutes Gespür für den Moment. Und da musst du einfach den Hut davor ziehen vor der Offense.
Ja, für die es jetzt natürlich noch schwieriger wird. Ohne George Kittle. Ach, Achillessehnenriss wird lange ausfallen. Das ist natürlich ultra bitter.
Ja.
Dann machen wir weiter mit den Jaguars. Die haben zu Hause gegen die Buffalo Bills gespielt. Und das war ein offener, wenn auch teilweise etwas trägerer Schlagabtausch.
Ja.
Sechs Führungswechsel gab es in diesem Spiel. Super umkämpft. Die ganze Partie, Josh Allen, Stichwort umkämpft, musste sehr viel einstecken. Der war in der ersten Halbzeit alleine zweimal im Medical Tent. Bekommt was auf den Kopf, wird auf eine Gehirnerschütterung untersucht, Finger angeschlagen, Knie verdreht. Da war wirklich viel mit dabei, aber es war dann auch am Ende hauptsächlich Josh Allen, der die Bills zu einem 27-24 trägt.
Ja, es sollte ja eigentlich der Shootout werden, dieses Wochenende. Hohes Over-Under, zwei gute Offenses, du hast zwei Defenses zumindest mit klaren Schwachstellen. Und dann war es echt sloppy, fand ich. Also in vielerlei Hinsicht. So eine Mischung aus sloppy und individuelle Fehler, was ja irgendwie auch dazu beiträgt. Angefangen mit Trevor Lawrence, der lange nicht gut war in dem Spiel, fand ich. Zumindest so über 2 bis 2,5 Viertel. Den Pick zu Shaq Thompson, wo er bei seinem Read einfach voll auf der linken Seite klebt. Thompson liest es die gesamte Zeit, sitzt da die ganze Zeit und Lawrence wirft den Ball halt direkt zu ihm. Der hätte davor schon einen Pick haben können, den er in den Rücken von seinem Receiver setzt. Er hatte früh in der zweiten Hälfte nochmal einen Richtung Endzone, der auch so Turnover gefährlich war. Also die Bills wollten diese Würfe in enge Fenster provozieren und das, finde ich, haben sie echt auch über 2,5 bis 3 Viertel haben sie das gut, wirklich gut gemacht. In einem Spiel ohne Maxwell Hurston, Jordan Poyer verletzt noch raus, also mehrere Backups in der Secondary auf dem Platz. Die besten Drives der Jaguars früh kamen übers Run-Game. Also der erste Touchdown-Drive, das waren ja im Prinzip 3 Runs von Bashaul Tuten, damit sie den da in die Endzone kriegen. Und dann der Field-Goal-Drive, der frühe, das war vor allem ein langer von Travis Etienne. Der Touchdown-Drive zum 17-13, da sind wir dann zweite Hälfte. Das war der Drive, bei dem ich zum ersten Mal den Eindruck hatte in dem Spiel, dass Lawrence so ein bisschen heiß läuft. Da hat er ein paar gute Würfe gehabt, dann diesen wirklichen Strike auf Parker Washington zum Touchdown. Nächster Drive, wieder ein Big Play auf Parker Washington. Da wurden dann auch die Löcher in der Bills-Defense größer. Da kam das Passing-Game ins Rollen für Jacksonville. Und das Problem war halt dann, dass die Jaguars haben für mich in dem Spiel zu lange das Spiel verschwendet. Weil als sie dann aufgewacht sind, dann bist du halt in einem Shootout mit Josh Allen auf der anderen Seite, spät im Spiel. Und dann haben sie natürlich immer noch die Chance, mit einer Minute auf der Uhr das entweder zu gewinnen oder zumindest in die Overtime zu schicken. Und der ist halt, das ist halt dann auch ein bisschen Pech. Ich meine, Lawrence wirft den auf Myers in ein ganz, in ein enges Fenster. Tre'Davious White macht ein tolles Play, tippt den raus und dann ist der Tipp intercepted und es ist halt Game Over.
Also, ich glaube, du merkst das manchmal gar nicht. Es ist schon wieder passiert. Ich leite dich zu einem konkreten Thema.
Ja, ich weiß.
Und du kommst mit Trevor Lawrence um die Ecke. Du schaffst es, das Thema innerhalb von Sekunden auf Trevor Lawrence zu deichseln.
Aber negativ, weil leider negativ.
Ja, glaubst du nicht, dass ich dir anschließend, nachdem wir über Josh Allen und die Bills Offense gesprochen hätten, dass ich dir nicht Trevor Lawrence mit einer kritischen Einleitung präsentiert hätte? Glaubst du nicht daran?
Weil ich vielleicht will wollte nicht ich dem drauf unterbewusst zuvorkommen.
Ich glaube, du wolltest mir so Wind aus den Segeln nehmen. Nein, so viel Wind ist da gar nicht vorhanden, weil wir haben nämlich nach dem Spiel direkt geschrieben und ich fand tatsächlich scheinbar Trevor Lawrence ein bisschen besser in dem Spiel als du. Beziehungsweise, ich glaube, wir sind da relativ ähnlich. Die zweite Hälfte war schon gut über weite Strecken. Mhm. Die erste Hälfte war halt nix. Und ja. Also mit dieser miesen Interception. Und ich weiß gerade nicht, ob du den jetzt auch mit dabei hattest, dieser Turnover on Downs. Der geht halt für mich auch ganz klar auf ihn. Mhm. Weil er halt viel zu flach in Richtung First-Down-Marker springt. Und viel zu früh auch abspringt. Da hätte er durchaus noch Schritte machen können, ein bisschen mehr den Körper und dann höher abspringen. Dann läufst du halt nicht Gefahr, dass vielleicht, ich meine, am Ende ist es Pech, weil es ist ein Zentimeter, aber dieses Pech hättest du auch irgendwo verhindern können, beziehungsweise hättest nicht auf Glück oder Pech angewiesen sein müssen. Das sah nicht so gut aus, viel zu flach abgesprungen. Und ja, zweite Halbzeit war gut. Du hast die Interception angesprochen, die dann am Ende das Spiel entschieden hat, beziehungsweise beendet hat. Sehe ich ein bisschen kritischer, weil in dieser Situation bin ich der Meinung, darfst du nicht so ein Mini-Fenster, wenn auch überhaupt, also vielleicht ein kleines Bullauge, um bei dem Bild zu bleiben. Also das war schon, der ist halt super gecovert. Da einen Pass in dieser Situation erzwingen zu wollen, der war halt einfach nicht offen, der Receiver.
Ist keine gute Entscheidung. Es ist halt, ich finde es immer ein bisschen Pech, wenn du halt so eine Tipp-Interception da einfach kassierst.
Klar, für mich ist die Entscheidung gar nicht gut. Vor allem, weil halt, der Wurf war ja nicht schlecht, aber da spielen halt noch Verteidiger eine Rolle. Du läufst halt Gefahr, wenn du in so ein enges Fenster wirst, dass vielleicht auch mal der Pass nach oben getippt wird und nicht eine Incompletion dabei rumkommt. Man muss halt schon sagen, dass Trevor Lawrence wirklich bewiesen hat, dass er offensichtlich vielleicht doch noch auf einem guten Weg ist mit Liam Cohen zusammen. Oh ja, okay, hier wird.
Da kommt der Alarm an.
Da geht der Alarm an, ja. Ich höre ja auf, über Trevor Lawrence zu sprechen.
Ich finde, also
ich übergebe dir mal.
Ich finde, der Vergleich ist gar nicht so unähnlich zu den Chargers. Also, die Chargers haben natürlich einen besseren Quarterback, keine Frage, aber der Vergleich, wo diese Teams jetzt sind und wo es hingehen kann, ist für mich beides so ein bisschen. Von beiden erwarte ich jetzt eine aggressive Offseason. Von beiden erwarte ich jetzt kompetitiveren Kader, mit dem sie schon an den Start gehen für die kommende Saison. Und von beiden erwarte ich dann aber auch Playoff-Erfolge. Also, ne, weil jetzt Jaguars sind jetzt unterm Strich immer noch eine tolle Geschichte für dieses Jahr. Was Liam Cohen da bewegt hat in einem Jahr, ist absolut bemerkenswert. Auch wenn das Ende jetzt frustrierend war oder bitter war. Trotzdem sind sie ja jetzt an einem Punkt, wo du, ähnlich wie die Chargers, sehr klare Baustellen hast. Scheidest in den Playoffs in der ersten Runde aus. Wie sieht jetzt dein nächster Move aus?
100%. Auf der anderen Seite, wir sprechen über die Bills natürlich noch. Was sagst du zur offensiven Performance der Bills?
Ich meine, es war lange, fand ich, auch hier ein altbekanntes Thema. Sie können den Ball nicht laufen und dann stockt die Offense. Also Jaguars Run-Defense, finde ich, hat das lange, eigentlich fast das ganze Spiel richtig, richtig gut gemacht. Allen hast du ja schon angesprochen, was der alles eingesteckt hat. Einmal auf eine Gehirnerschütterung gecheckt, dann die Hand einmal beim Wurf voll auf den Helm geschlagen. Das hätte auch noch deutlich schlimmer sein können. Und dann bei dem kurzen Touchdown-Run früh im Spiel kriegt er was aufs Knie. Da knickt das Bein fast so ein bisschen weg. Auch das hätte schlimmer ausgehen können. Und ohne das Run-Game waren es dann viele kurze Pässe. Dann ein, zwei Vertikaler von Allen, die auch gut waren. Aber ich fand, sie haben lange keinen Rhythmus gehabt. Plus ein Drive oder eine Possession verschenken sie ja sowieso. Da kann die Offense nichts dafür. Aber weil sie einen Kickoff-Return wegfummeln in der ersten Hälfte. Sie hatten halt offensiv nicht die Turnover, die Jaguars hatten. Das war ein Unterschied. Und dann ist es eben der Josh Allen, den sie gebraucht haben. Weil wir haben ja auch da, das ist ja ein großes Thema. Zum einen, auf der einen Seite Allen, die große Chance, kein Patrick Mahomes in den Playoffs, ne, reicht dieses Jahr endlich. Und auf der anderen Seite sage ich aber immer noch, ja, fair enough, aber das ist immer noch ein Bills-Team, das nur weit kommt, wenn Allen sie trägt.
Ja.
Und das hat er dann, fand ich, hier im Laufe des Spiels gemacht. Decision-Making war dann im Laufe des Spiels echt, echt gut. Auch die Big Plays halt in den entscheidenden Momenten. Der Game-Winning-Drive, da haben sie den tiefen Ball auf Brandon Cooks, der einige Plays gemacht hat, der da offen ist hinter der Jaguars-Defense. Ich glaube, Greg Newsom ist es, der sich da verzockt in der Route. Aber das ist auch ein toller Wurf von Allen. Und am Ende dann macht halt die Pass-Defense das Play. Ja, ich wollte dich doch fragen, eine Sache, Game-Management.
Ach so.
Hättest du, weil also die Bills machen ja den Touchdown, der am Ende der Game-Winning-Touchdown ist, mit, was ist es, eine Minute, 10 oder was, noch auf der Uhr. Hättest du da einmal abgekniet? Hättest du die Jags gezwungen, ihre letzte Timeout zu nehmen, um dann und sozusagen einen Down verschenkt? Oder, weil die, ich meine, die Jaguars versuchen ja, sie haben ja diesen Tush-Push davor, der fast in die Endzone geht von aus über 10 Yards.
Ja, okay, ja.
Die Jaguars, glaube ich, die wollten sie scoren lassen bei dem Play. Hättest du vielleicht den eine Timeout aus der Tasche gezogen?
Warum,
mit dem Risiko natürlich, so, ne, wenn wir es nicht
warum
schaffen.
Warum tackeln sie ihn dann, wenn sie ihn scoren lassen wollten?
Ist die Frage, ja. Aber ganz ehrlich, also ich frage mich, ob da ein Verteidiger das Memo nicht gekriegt hat. Aber so wie sie diesen Tush-Push verteidigen, sagen wir mal 9 von 11 Spielern, hat es auf mich so gewirkt, was ja auch strategisch sinnvoll gewesen wäre, sie da direkt scoren zu lassen.
Nee, ich glaube, ich hätte den Touchdown genommen.
Okay.
Ich verstehe, wo die Frage herkommt, weil man ja sagen muss, die Secondary, die Pass-Defense allen voran. Beziehungsweise, ich würde doch schon die Secondary hervorheben. Wenn die Bills keinen Druck auf Trevor Lawrence bekommen haben, und das war eben häufiger auch mal der Fall, dass sie das eben nicht geschafft haben, dann hat die Secondary viel zu viel zugelassen, viel zu viel Räume gelassen. Dann war immer jemand frei. Wenn sie Druck machen konnten, dann haben sie Trevor Lawrence auch vor Probleme gestellt. Aber gemessen daran, wie die Secondary das ganze Spiel über performt hat, verstehe ich die Frage. Ich glaube, ich hätte hier in so einem engen Spiel, ja, es war halt dann wirklich nur noch inches to go. Nee, ich glaube.
Ich finde, es gibt ein Argument zumindest.
Ich fand die Jaguars Offense jetzt nicht so angsteinflößend, dass man hier.
Okay.
Dass man hier hätte davon ausgehen müssen, dass sie dann vielleicht irgendwie scoren mit so viel Zeit auf der Uhr.
Ja, fair enough. Ich finde, es gibt ein Argument dafür, zumindest das einmal zu machen.
Ja, verstehe ich.
Dass sie ihre. Weil ich glaube, sie hatten ja noch aber eine
wenn
das Timeout
schiefläuft.
Jaguars. Na klar, wenn das schiefläuft, dann bist du der absolute Depp. Aber auf der anderen Seite, wenn Trevor Lawrence dann irgendwie noch einen 60-Yard-Pass auspackt, weil sie noch eine Minute auf der Uhr haben und eine Timeout, dann bist du auch irgendwie der Depp.
Aber ein kleinerer Depp. Ich glaube, du bist ein größerer Depp, ja. Wenn du einmal abkniest und dann noch das Spiel verlierst, weil du es dann nicht hinbekommst, als zu früh zu scoren und dann halt, dass die Defense dann halt ihren Job nicht macht. Gut. Nächstes Spiel?
Erster Playoff-Auswärtssieg für Josh Allen. Das wollte ich noch erwähnen.
Oh, stimmt.
Die hatten 5 Versuche bisher.
Ja, die waren dann meistens,
genau, dreimal bei den Chiefs und einmal ganz früh in seiner Karriere in Houston, die hat er verloren. Das war der 5. Versuch. Da hat's geklappt.
Reklame!
Erinnerst du dich noch an den Taxiteller Award aus unserer Award-Folge?
Ja, selbstverständlich. Hat für viel Diskussionen gesorgt. Also, da ging's darum, welche Unit ist wie ein Taxiteller? Absolute Delikatesse aus dem Ruhrpott. Also Currywurst, Gyros, Pommes und Tzatziki auf einem Teller. Und die Antwort war natürlich die Broncos-Offense, logischerweise.
Natürlich. Jetzt hat sich unser Partner Seeberger mal wieder gemeldet und gesagt, Taxiteller-Award schön und gut, aber gesund ist da ja gar nichts dran. Was ist denn mit Neujahrsvorsätzen? Die Gyms sind voll. Wer will denn da einen Taxiteller? Wir schicken euch mal einen Seeberger-Teller. Für einen vernünftigen Snack zwischendurch.
Ja.
Jetzt will ich von dir hören, pass auf. Welche Offense besteht aus Rauchmandeln? Wo sehen wir den Edelnuss und den Powernuss-Mix in der NFL?
Ja, gute Frage. Powernuss-Mix klingt auf jeden Fall schon mal wie ein erfolgsversprechendes Runplay.
Ja, nicht schlecht.
Aber erstmal ist ja der Nuss-Mix als solches eindeutig wie ein gutes Special-Team. Ja, also weil in der öffentlichen Wahrnehmung maßlos underrated. Aber wenn man es hat, dann kann es das Snack-Game komplett entscheiden, so ein Nussmix.
Fälschlicherweise underrated, muss man wirklich sagen. Ich kann dir auch was aus dem Nähkästchen erzählen, weil meine Frau war von den Rauchmandeln so begeistert, dass sie die direkt wieder bestellen will. Mein Favorit, ehrlich gesagt, ist diese Cashew-Kaffeecreme oder auch das Mandelmus. Beides brutal gut.
Ja, bei den Rauchmandeln gehe ich zu 100% mit. Was ich noch geil finde, ist diese Mandel-Kokoscreme. Ist ehrlicherweise auch schon leer bei mir. Wenn du dir zum Beispiel eine Banane aufschneidest, ja, und dann da Mandel-Kokoscreme drüber machst, Game Changer. Generell kannst du mit so einem Mousse zum Beispiel dein Frühstück auf ein komplett neues Level heben. Also wenn man irgendwie Müsli in irgendeiner Form isst oder sowas wie Porridge. Ja, da zum Beispiel die Mandel-Kokoscreme drüber oder ein Cashew-Mousse. Ja. Brutal.
Also ist das Cashew-Mousse quasi der Micah Parsons des Frühstücks, so, der ein gutes Frühstück zu einem Elite-Frühstück macht.
Wow. Ich bin sehr stolz auf dich, Adrian. Ja, danke schön. Ja, sehr gut. All das und noch mehr bekommt ihr im Seeberger Online-Shop und mit dem Code DOWN geht auch der Preis runter. Geht der Preis down. Ja, 20%, um genau zu sein. Gültig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Kommen wir zum Spiel des Wochenendes. Die Chicago Bears gegen die Green Bay Packers. So ein wildes und geiles Spiel. Und ein Spiel mit zwei Seiten. Die erste Halbzeit ging für die Bears mal so gar nichts und alles lief irgendwie gegen die Bears und schief. Und die zweite Halbzeit, also vor allem dann ganz hinten raus, hat dann bei den Packers gar nichts mehr geklappt. Es stand 21-3 zur Halbzeit für die Packers. 21-6 nach drei Vierteln. Am Ende 31-27 für die Bears. Die Packers haben dieses Spiel komplett gechoked. Das war am Samstag schon, deswegen sprechen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr über jedes Detail aus diesem Spiel. Jeder hat es mitbekommen, was da alles passiert ist. Aber da gab es natürlich auch viele Storylines drumherum. Die Packers geben diesen Vorsprung auf mit dem besseren Quarterback auf dem Feld in diesem Spiel, weil der wiederum keine Hilfe bekommen hat, nicht vom Run-Game, nicht von seinen Mitspielern irgendwie, wo drei von denen den Ball fumblen, wo absurderweise keiner bei den Bears landet, aber das ist ein anderes Thema. Da waren Drops dabei und natürlich eine der größten Storylines nach diesem Spiel. Ja, der Kicker, Brent McManus, verschießt zwei Field Goals von zwei Versuchen. Und einen Extrapunkt. Das sind 7 Punkte. Und ja, das eine Field Goal, das waren, glaube ich, 55 Yards oder so. Das ist jetzt kein, der muss nicht zwingend rein. Das kann auch mal daneben gehen.
Outdoors in jetzt
und so. Genau. Und dann habe ich eine absurde Statistik gesehen. Bei den, also in Chicago, in diesem Stadion, werden halt zu, ich glaube, 51% nur Field Goals ab einer gewissen Distanz gemacht in den Playoffs. Also da haben auch schon andere Kicker Probleme gehabt. Die normale Quote liegt so bei 80%, so zum Vergleich. Hier irgendwie bei knapp über 50. Das scheint offensichtlich kein einfaches Stadion zu sein, um längere Kicks zu
Windiges
verwerten.
Windiges Stadion.
Windig, ja. Natürlich. Aber ja, das zweite Field Goal war deutlich näher dran und ein Extrapunkt. Und das sind 7 Punkte. Und das bringt ja erst die Bears zurück, beziehungsweise nur dank diesen Mistkicks haben die Bears am Ende eine Chance auf den Sieg.
Ja, es ist natürlich absurd und bitter aus Packers Sicht, dass du zwei so verrückte Spiele gegen Chicago verlierst in einer Saison, wo sie wieder eine hohe Führung haben und die nicht über die Zeit bringen. Nur mal der kleine Refresher. Das war 21-3 Packers früh im dritten Viertel. 21-9, gut 10 Minuten vor Schluss. Und die verlieren das. Das hat ja immer zwei Komponenten. Auf der einen Seite die Big Plays, die Bears, allen voran dann Caleb Williams auch hinten raus produziert haben, diesen Wurf bei 4.8, den wird jeder gesehen haben, 5,5 Minuten vor dem Ende. Ja. Die Packers führen noch mit 11, glaube ich, an dem Punkt. Wenn die Bears da stoppen, ist es ziemlich sicher Game Over. Weil dann kriegen sie den Ball, können an der Uhr drehen. Wie gesagt, die Bears brauchen nur noch 2 Scores an dem Punkt. Und auf der anderen Seite ist es aber halt genau das, wie viele Chancen Green Bay hatte, dieses Spiel zu beenden und die nicht genutzt hat. Da sprechen wir über Stops, defensiv. Wir sprechen natürlich über die 7 Punkte, die der Kicker liegen lässt. Wir sprechen aber auch über die Offense und die Herangehensweise dann in der zweiten Hälfte. Nochmal, 21-3 führen die zur Halbzeit, kriegen den Ball nach der Pause. Also wenn du allein da, mit dem Drive, wenn du da einen langen Scoring-Drive hinlegst, ist ja fast der Deckel drauf auf dem Ding. Sie gehen 3 and out. Und beim nächsten Drive nochmal. Und dann 5 and out. Und nochmal 3 and out. Die Packers hatten 4 Drives in der zweiten Hälfte, wo sie zwischen 21-3 und 21-9 vorne lagen. Bei diesen 4 Drives haben sie zusammengerechnet 9 Yards Raumgewinn erzielt und 4-mal gepuntet. Da haben sie das Spiel auch verloren. Und da hätte ich mir ich weiß nicht mehr, ob es Aggressivität ist, aber mehr Anpassungsfähigkeit gewünscht. Weil da verstehe ich auch ein Stück weit den Frust der Packers-Fans, was Matt LaFleur dann angeht. Das ist nicht das erste Mal, dass so diese Kombination aus Special Teams, Böcken, konservativer Offense, dass sie damit Führung aus der Hand geben. Also Game Management so ein bisschen, Umgang mit Special Teams, Kicker hätten sie deutlich früher schon angehen können. der Special Teams Coordinator hätten sie deutlich früher angehen müssen. Und was man hier in dem Spiel konkret dann schematisch sagen muss, die Bears haben mehr Pressure gebracht in der zweiten Hälfte. Die Run-Defense war deutlich besser, die Coverage war besser, aber die haben mehr Pressure auch gebracht. Und die Packers haben keine Antworten gefunden. Und es galt offensiv, es galt auch defensiv. Und das ja nicht zum ersten Mal gegen Chicago. Ich habe eine wilde Stat von Ben Solak hier gesehen. Die gab natürlich drei Spiele, Packers-Bears, drei Spiele diese Saison. In der ersten Hälfte dieser drei Spiele zusammengenommen, den drei ersten Halbzeiten, hatten die Bears im Schnitt 0,5 Punkte pro Drive. In den drei zweiten Halbzeiten im Schnitt 3,85 pro Drive. Und fairerweise ist es natürlich relevanter Kontext, dass eben natürlich Parsons und Wyatt und Elgton Jenkins und Tucker Kraft, Zach Tom dann auch ausgefallen sind. Adrian Cooper haben sie verloren. Dass da massig individuelle Qualität gefehlt hat, keine Frage. Aber es ist halt so ein, es ist jetzt ein wichtiger Moment für die Packers als Franchise. LaFleur hat noch ein Jahr Vertrag. Es gibt jetzt Berichte, dass sie an einer Verlängerung arbeiten. Wie sieht die aus? Was macht er dann mit seinem Staff? Du wolltest, dass ich dir den Ball nochmal zuspiele. Ich spiele dir hier nochmal zu.
Na, ja? Genau, also du bist jetzt sehr gerannt, was das angeht, weil wir müssen hier schon nochmal ausführlicher über Matt LaFleur Big Picture sprechen. Natürlich in dem Spiel gibt es Dinge zu kritisieren, aber Packers-Fans sind sauer. Packers-Fans sind richtig sauer und viele davon wollen, dass Matt LaFleur entlassen wird. Es ist jetzt das Thema überhaupt. Klar, es gibt jetzt diese Berichte, was eine Vertragsverlängerung angeht, was viele Packers-Fans, glaube ich, nicht sehen wollen. Einige schon. Da ist, glaube ich, das Fanlager auch gespalten. Aber wir müssen über Matt LaFleur sprechen, weil insgesamt ist es ja das Thema, wie bei vielen anderen Headcoaches auch, ausbleibende Playoff-Erfolge. Weil Matt LaFleur ist jetzt 3-6 in den Playoffs und 1-5 in den letzten 6 Spielen. Und du hast gerade den Gameplan angesprochen, das Game Management angesprochen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war es dir vielleicht zu konservativ. Gegen Ende war es ja vielleicht auch zu aggressiv. Also ich glaube, es waren noch so rund 4 Minuten, gut 4 Minuten auf der Uhr, wo die Packers den Ball haben und alle sich denken, okay, wir machen jetzt hier einen Versuch, so viel Zeit von der Uhr zu nehmen wie möglich. Und Jordan Love versucht mehrfach den Ball tief zu spielen. Oder es gibt Plays, wo es einige Outbreaking Routes gibt, wo die Receiver fast eigentlich keine Chance mehr haben, inbound zu bleiben, um halt die Uhr weiterlaufen zu lassen. Das ist auch so ein Thema, was jetzt viele aufregt. Muss Matt LaFleur bei den Packers entlassen werden? Oder sagst du, wie du schon gerade angesprochen hast, ey, wir müssen auf die Verletzung zu sprechen kommen, dass sie überhaupt in dieser Situation wieder waren, trotz der fehlenden Playmaker auf beiden Seiten des Balls, ist eigentlich auch Verdienst von LaFleur.
Ich habe ja eben schon bei ich weiß gar nicht, ob es bei Tomlin oder Sirianni war, aber einem von den beiden gesagt, du musst schon jeden Case für sich betrachten. Und der Unterschied, was LaFleur angeht, im Vergleich zu den anderen Coaches, der Unterschied, was LaFleur angeht, ist für mich, der ist halt der offensive Playcaller. Und er ist nicht nur der offensive Playcaller, sondern LaFleur ist derjenige, der Jahr für Jahr eine Top 5-8 Offense hat. Und ich finde, das hat einen signifikanten Value, den Nick Sirianni offensichtlich nicht hat. Wir haben darüber gesprochen, dass Sirianni, wenn er der OC nicht trifft, dann ist die Saison quasi durch, weil er es offensichtlich nicht selber kann. Tomlin wissen wir eh, Tomlin ist kein Playcaller, der ist der klassischste CEO-Headcoach, den man sich so vorstellen kann. Da hat LaFleur einen signifikant höheren Value, finde ich, was das angeht. Und dann der andere Punkt, weil, also was ich viel gehört habe jetzt von Packers-Fans, so dieses Thema, das Team ist in den entscheidenden Spielen nicht da. Und das verstehe ich ein Stück weit auch, weil das waren jetzt zwei frustrierende jeweils Ende von Saisons, Playoffs aus. Sie hatten auch davor in der Regular Season ja auch immer wieder mal Probleme mit den Top-Teams, die sie irgendwie nicht so schlagen können. Fair enough. Ich finde, das ist auch was, wo du Kritik äußern kannst. Ich finde, du kannst vor allem Kritik äußern, dass LaFleur sie in dem Spiel nicht in die bestmögliche Position gebracht hat, um das zu gewinnen. Nicht nur durch die Entscheidung im Spiel, das ist so, die Anpassungen in der zweiten Hälfte, finde ich, sind ein klarer Punkt, sondern noch mehr fast die Entscheidung drumherum. Also am Special Teams Coordinator festzuhalten, am Kicker festzuhalten. Mhm. Wenn du da Moves machst, müssen wir fairerweise auch sagen, ist das, was wir bei Sirianni mit dem Offensive Coordinator auch erwähnt haben. wenn du da Moves machst, vielleicht kommst du gar nicht in dieses Spiel, weil du besser im Special Teams bist, weil du einen Kicker hast, der die Dinger reinmacht. Und das ist überhaupt nicht das Thema, über das wir hier sprechen. Hat er nicht gemacht. Ich finde, das musst du ihm fast mehr ankreiden. Auf der anderen Seite finde ich, neben dem Punkt, der ist der offensive Playcaller, der gibt den offensiven Floor. Der andere Punkt für mich ist halt, es ist ein schmaler Grat. Und das gebe ich auch zu, es ist ein schmaler Grat, wie du Playoff-Spieler gewichtest. Weil wenn wir auf der einen Seite halt sagen, ja, jetzt Tomlin hier, der seit 5 Jahren nicht kompetitiv in den Playoffs und so weiter, wo ja auch jeder zustimmen würde. Und dann kannst du bei den Packers ja sagen, ja, in drei letzten vier Mal, wo die in den Playoffs waren, sind sie one and done. Es ist halt das Problem, dass du bei Playoff-Narrativen mit einer sehr kleinen Sample-Size arbeitest und dir dann halt, finde ich, ohne dass du anfängst, Ausreden zu kreieren, aber eben angucken musst, mit was für einem Kontext in diesem Spiel wurde gearbeitet. Und wenn wir dann halt die Packers sehen, die letztes Jahr gegen die Eagles ausscheiden, wo sie quasi keine Spieler mehr haben, also wirklich quasi keine Spieler mehr hatten, die hatten ja im Laufe dieses Spiels hatten die Probleme, ihre Offensive Line zu besetzen, weil die so viele Verletzungen hatten. Und
das
dann hier
ja
eben.
Spiel, das war ja in diesem Spiel genau das Gleiche, auch mit
genau,
der Offensive
Line. Genau, und dann
Line.
In diesem Spiel wieder das Thema haben: deine beiden besten Offensive Linemen fehlen. Der Difference Maker, den du dir geholt hast mit Micah Parsons, fehlt. Ich würde argumentieren, 2 insgesamt ihrer 5 größten individuellen Difference Maker bei den Packers. Das sind für mich Micah Parsons, Tucker Kraft, Jordan Love. Ich würde hier Christian Watson reinwerfen. Und dann vielleicht sogar, kannst du Zach Tom nennen? Dann wären es sogar 3 deiner 5 größten individuellen Difference Maker, waren nicht dabei. Es soll keine Ausrede sein, aber also, es ist halt wichtiger Kontext, wenn du diese Playoff-Auftritte bewertest.
Doch, das ist eine Ausrede und eine gute, in meinen Augen.
Das ist eine, sehr gute. Ist eine Begründung, ja.
Weil andere, also bei der Bewertung eines Coaches musst du ja immer gucken, was holen sie raus aus dem zur Verfügung stehenden Kader. Und wenn die alle in Bestbesetzung sind und die fliegen in der ersten Playoff-Runde raus, dann würde ich sehr viel kritischer auf Matt LaFleur schauen. Aber du hast die Namen angesprochen. Ja, Tucker Kraft war ein essentieller Bestandteil dieser Offense. Mhm. Einer der besten Spieler. Du hast Micah Parsons, der diese Defense auch nochmal auf ein neues Level gehoben hat, nachdem er zu den Packers gekommen ist. Ein Adrian Cooper, der in diesem Spiel dann auch irgendwann raus ist, der vorher hervorragend gespielt hat, der mir sehr gut gefallen hat, muss dann irgendwann raus und sein Backup wird direkt attackiert und lässt ein Play zu. Und du warst am Ende, warst du, glaube ich, bei Center Nummer 3, Nummer 4, I don't know. Du hast die komplette rechte Seite, die mit Backups unterwegs ist. Das ist dann natürlich auch einfach wenig, mit dem du arbeiten kannst.
Genau.
Und was wir noch gar nicht gesagt haben, Jordan Love ist ja die letzten Wochen auch ausgefallen. War der bei 100%? Wissen wir auch nicht.
Der hat
genau.
Super gespielt, auf jeden Fall. Ich meine,
der war gut, der da kann man jetzt eigentlich, Spiel. Genau, aber nur nochmal zur Erinnerung, auch der hat die letzten Wochen gefehlt. Also vielleicht überwiegt da natürlich auch bei Packers-Fans so ein bisschen der Frust der letzten Wochen, nachdem man einige Spiele verloren hat und dann halt eben jetzt so rausgeflogen ist. Du musst aber hier einfach Big Picture draufschauen. Es gibt Dinge, die hast du auch alle schon angesprochen. Es gibt Punkte, wo man Matt LaFleur auch angreifen kann. Aber wir sprechen hier über einen Coach, der unter 113 Coaches, die mindestens 100 Regular Season Games an der Seitenlinie standen, auf Platz 11 ist, was die Siegquote angeht.
Ja, ja, genau. Also, und ich meine, die Packers-Fans, die ihn kritisch sehen, die werden halt dann jetzt da sagen, ja gut, Mike Tomlin gewinnt auch jedes Jahr 10 Spiele. So. Also weißt du, das ist ja so die Parallelen, die dann auch da gezogen werden. Oder Nick Sirianni hat ja einen der besten All-Time-Winning-Records für Headcoaches in der NFL.
Soll ich dir mal den kuriosesten Fact sagen, rund um Matt LaFleur?
Gerne.
Jeder andere Coach in der NFC North hat die Division schon mal gewonnen.
Ja, genau, das kommt auch dazu.
Das ist natürlich auch nicht hilfreich für den Case.
Nee, ja. Yeah.
Aber ganz ehrlich, also haben die Packers einen Roster, so wie er jetzt aufgetreten ist, also inklusive der Verletzung, den du zu einem Contender-Kreis zählen würdest, wo du ganz klar sagen würdest, die müssen einen tiefen Playoff-Run hinlegen, in meinen
zu
Augen
den
nicht.
Mit der Verletzung, nee, mit der
definitiv
Verletzung nicht.
Definitiv
also
nicht.
Ich habe ja ein Power-Ranking gemacht, Playoff-Power-Ranking vor den Spielen logischerweise und ich hatte die Packers, glaube ich, auf 10 oder so.
Ja,
in der Richtung.
Also das musst du halt mit in die Rechnung einbeziehen.
Genau.
Und ja, Packers Fans zu den 49ers und sagen, ja, die kriegen es doch
richtig,
auch hin.
Richtig.
Fair enough, ist es halt dann schwierig, das 1:1 miteinander zu vergleichen.
Es ist vor allem, du kannst nicht Kyle Shanahan als den Maßstab nehmen. Also natürlich, ja, jeder, genau, jeder hätte, also die zu sagen, ja, wir wollen auch einen Kyle Shanahan, ja, okay, den hätten gerne 31 andere Teams wahrscheinlich auch. Ist ja so ein bisschen auch so ein, da musst du ja in Nuancen dich auch ein bisschen bewegen. Und was ich halt auch noch hier sagen würde, also das Problem ist ja die Timeline. LaFleurs Vertrag läuft nach der kommenden Saison aus.
Mhm.
Sprich, wenn die kein Lame Duck-Jahr haben wollen, ist jetzt die Entscheidung entweder verlängern oder entlassen. Also sehr extreme Entscheidung nach einem enttäuschenden Playoff aus im Endeffekt. Was ich halt sagen würde, ist, also ich würde gerne einen Playoff-Run von LaFleur mit einem einigermaßen fitten Team sehen.
Ja.
So, das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist für mich, selbst wenn die jetzt verlängern mit ihm und kommendes Jahr laufen die Playoffs ähnlich ab und vielleicht unter Ramsey Parsons und Tucker Kraft und das Team ist trotzdem auf den Punkt nicht da. Selbst wenn du nach der kommenden Saison dann sagst, okay, das war ein Fehler, wir entlassen ihn, dann ist es ärgerlich und teuer, aber am Ende ist es ehrlich gesagt scheißegal.
Mhm.
Weil dann hast du halt ein Jahr verloren in dem Sinne, auf für die Chance, dass einer der wirklichen Top 5, Top 6 offensiven Playcaller, oder sagen wir Top 10 von mir aus, offensiven Playcaller in der NFL, der sehr viele Spiele mit dir gewonnen hat, dass der vielleicht diesen Schritt als Head Coach macht, richtige Entscheidungen trifft, lernt aus diesen Sachen, wie jetzt im Special Teams Thema und dass er dazu zu geduldig mit manchen Dingen war und diesen Schritt macht zu einem wirklichen Top-Top-Head Coach. Das wäre mir absolut dieses Risiko wert, dann selbst zu sagen, selbst wenn dann der Vertrag irgendwie, den sie dann jetzt vielleicht diese Offseason ihm geben oder den sie ihm geben müssten, dass der schlecht altert dann.
Also nicht, dass das falsch verstanden wurde. Matt LaFleur hat diese Division ja auch schon gewonnen, aber in den letzten Jahren halt nicht. Und da hat jeder andere Head Coach.
Mit Rodgers halt, genau. Also mit Rodgers.
Genau, unter Love noch
genau.
Nicht.
Genau.
Genau, und in den letzten Jahren. Und generell guckst du da drauf und siehst, dass der Mann halt bis auf ein Jahr jedes Mal auch in den Playoffs war. Am Anfang ja dann auch kurz vorm Super Bowl. Deswegen, das darf man ja auch nicht vergessen, dass es jetzt die letzten Jahre war es vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber das ist ein sehr erfolgreicher Coach. Das einzige Thema, was ich hier noch ansprechen würde, ist, ich bin ja immer der Meinung, in der NFL bringt es dir auf Dauer nichts, wenn du Jahr für Jahr ein gutes, aber nicht sehr gutes Team hast. Wenn du eine Konstanz hast auf einem hohen Niveau,
ja,
aber nicht mal es wagst, ein Risiko einzugehen, um nach den Sternen, a.k.a. dem Super Bowl, zu greifen. Ja,
richtig.
Das ist ja, da haben wir schon häufig drüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, in einer NFL, in einem System wie der NFL, wo du nichts davon hast, wenn du das 8-beste, 10-beste Team bist, 5-beste Team bist. Stichwort irgendwie, keine Ahnung, mehr TV-Gelder, weil du höher platziert bist. In einem System, wo du nicht absteigen kannst, wo es nicht schlimm ist, wenn du mal ein, zwei Jahre absurd schlecht bist, bringt es dir in meinen Augen nichts, Jahr für Jahr gut, aber nicht sehr gut zu sein. Und die Packers, die Ravens, die Steelers sind ein bisschen ausgeklammert, weil die waren jetzt auch nicht immer gut, die waren halt in den Playoffs, aber würde ich jetzt nicht jedes Jahr als gutes Team bezeichnen. Aber du weißt, was du meinst. Aber daran sieht man ja auch, dass es ja auch Fans offensichtlich nicht reicht, jedes Jahr gut zu sein,
ja,
ohne mal im Super Bowl zu stehen, ohne mal, du musst ihn ja nicht mal gewinnen, aber mal in einem großen Spiel dabei zu sein, ändert ja auch was in der Wahrnehmung rund um dieses Team.
Ich finde halt einen Unterschied noch, und Geduld kann manchmal eine Tugend sein, es kann aber halt auch das sein, was sozusagen ein Fenster zugehen lässt, das du anderweitig hättest öffnen können.
Genau.
Das ist ja so dieses Thema, wenn du zu lange an einem Coach festhältst, zu lange an einem Quarterback festhältst, was auch immer es ist, dass es manchmal sich auszahlt. Und deswegen meine ich halt, du musst jede diese Entscheidung individuell betrachten und manchmal du dich aber halt auch mehr in eine Sackgasse reinmanövrierst. Was ich halt hier noch sagen würde, der eine Punkt im Vergleich zu Tomlin Harbaugh, auch einem Sean McDermott in Buffalo, der Unterschied zu diesen Coaches ist für mich, was jetzt diese Playoff-Geschichten angeht, jeder von denen hatte mindestens einen, wenn nicht mehrere Runs in den letzten 5 Jahren oder Gelegenheiten, wo sie in den Playoffs waren. Und das Team, das, wie sie es sich maßgeblich zusammengebaut haben, war größtenteils oder in allen relevanten Parts fit. Das hatte LaFleur in Green Bay ja noch nicht. Und das würde ich gerne einmal sehen.
Ja, genau. Mit Rodgers hat es bewiesen, dass es geht. Mit Jordan Love eben und diesem aktuellen Roster noch nicht.
Reklame!
Erinnerst du dich noch an den Taxiteller Award aus unserer Award-Folge?
Ja, selbstverständlich. Hat für viel Diskussionen gesorgt. Also da ging es darum, welche Unit ist wie ein Taxiteller. Absolute Delikatesse aus dem Ruhrpott. Also Currywurst, Gyros, Pommes und Tzatziki auf einem Teller. Und die Antwort war natürlich die Broncos Offense, logischerweise.
Natürlich, natürlich. Jetzt hat sich unser Partner Seeberger mal wieder gemeldet und gesagt, Taxiteller Award, schön und gut, aber gesund ist da ja gar nichts dran. Was ist denn mit Neujahrsvorsätzen? Die Gyms sind voll. Wer will denn da einen Taxiteller? Wir schicken euch mal einen Seeberger Teller. So für einen vernünftigen Snack zwischendurch.
Ja, ja.
Jetzt will ich von dir hören. Pass auf. Welche Offense besteht aus Rauchmandeln? Wo sehen wir den Edelnuss und den Powernuss-Mix in der NFL?
Ja, ja, gute Frage. Powernuss-Mix klingt auf jeden Fall schon mal wie ein erfolgsversprechendes Runplay.
Ja, nicht schlecht.
Aber erstmal ist ja der Nussmix als solches eindeutig wie ein gutes Special Team. Ja, also weil in der öffentlichen Wahrnehmung maßlos underrated. Aber wenn man es hat, dann kann es das Snack-Game komplett entscheiden, so ein Nussmix.
Fälschlicherweise underrated, muss man wirklich sagen. Ich kann dir auch was aus dem Nähkästchen erzählen, weil meine Frau war von den Rauchmandeln so begeistert, dass sie die direkt wiederbestellen will. Mein Favorit, ehrlich gesagt, ist diese Cashew-Kaffeecreme oder auch das Mandelmus. Beides brutal gut.
Ja, bei den Rauchmandeln gehe ich zu 100% mit. Was ich noch geil finde, ist diese Mandel-Kokoscreme. Ist ehrlicherweise auch schon leer bei mir. Wenn du dir zum Beispiel eine Banane aufschneidest, ja, und dann da Mandel-Kokoscreme drüber machst, Game-Changer. Generell kannst du mit so einem Mousse zum Beispiel dein Frühstück auf ein komplett neues Level heben. Also wenn man irgendwie Müsli in irgendeiner Form isst oder sowas wie Porridge, ja, da zum Beispiel die Mandel-Kokoscreme drüber oder ein Cashew-Mousse. Ja. Brutal.
Also ist das Cashew-Mousse quasi der Micah Parsons des Frühstücks, so, der ein gutes Frühstück zu einem Elite-Frühstück macht.
Wow. Ich bin sehr stolz auf dich, Adrian.
Ja, danke schön. Ja,
sehr gut. All das und noch mehr bekommt ihr im Seeberger Online-Shop und mit dem Code DOWN geht auch der Preis runter. Geht der Preis down. Ja, 20%, um genau zu sein. Gültig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Ja, über die Bears werden wir natürlich dann Donnerstag ausführlich sprechen. Da gibt es auch noch einiges zu fixen.
Es war auch hier, ich meine, es darf uns ja nicht überraschen, dass Teams in den Playoffs ein ähnliches Gesicht zeigen wie in der Regular Season, weil es ist das gleiche Team. Es war ja wieder so ein Spiel, ne, wo sie lange offensiv keinen Rhythmus finden, den Ball auch nicht so laufen können wie gedacht. Und dann eben diese Achterbahn-Geschichten mit Caleb Williams, der einfach diese Hot- und Cold-Phasen hat. Ja. Also da hast du einige negative Plays, einige Würfe, die er treffen sollte vielleicht und nicht trifft. Und dann aber halt eine ganze Reihe an absoluten crazy Plays, die kaum ein anderer Quarterback kann. Das ist ja die Analyse bei ihm im Prinzip. Wenn er es jetzt noch schafft, die Konstanz, um, sagen wir mal, 10%-Punkte hochzuschrauben, dann reden wir über eine Top-5-Offense.
Es ist halt brutal unterhaltsam, was Caleb Williams macht.
Absolut.
Weil du nicht weißt, wie der Outcome ist. Weil zum Beispiel irgendwie Lamar Jackson, Patrick Mahomes vor ein paar Jahren, da hast du diese spektakulären Plays kommen sehen und wusstest eigentlich, ja gut, der macht jetzt ein krasses Play und kein Turnover. Mhm. Und bei Caleb Williams weißt du immer nicht, was passiert. Das ist halt eine große Wundertüte, Play für Play. Das macht es irgendwie unterhaltsam. Aber wir müssen noch über ein Spiel kurz sprechen. Das allererste Spiel ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber es war dafür umso besser. Die Carolina Panthers gegen die LA Rams. Es war der größte, also die Rams waren der größte Favorit dieses Wochenendes. Und der hat ganz schön gewackelt. Mhm. In einem Spiel, wo er nicht hätte wackeln müssen. Weil für die Panthers lief eine ganze Weile mal so gar nichts. Also die hatten eine erste Halbzeit zum Vergessen. Ein Fehler nach dem anderen gemacht und waren zur Halbzeit trotzdem nur 3 Punkte hinten. Das war eigentlich die Absurdität dieses Spiels. Mhm. Das Spiel wirkte nicht wie ein 3-Punkte-Spiel. Und ja, die Rams bekommen dieses Spiel einfach nicht zu. Dann haut sich Stafford noch den Finger an und auch wenn er keine medizinische Hilfe wollte oder Kühlspray, keine Ahnung, irgendwas, er war danach nicht mehr derselbe. Der hat danach nur noch die Hälfte seiner Bälle angebracht. Ich habe ein sehr spannendes Video von einem, ich weiß nicht, ob er wirklich Mediziner ist oder so, möchte gern Mediziner bei Instagram, wo nochmal genauer auf diese Szene geguckt wurde, wo auch die Hand nochmal rangezoomt wurde, die offensichtlich dick geworden ist an einer Stelle. Aber gut, er hat sich da durchgebissen Und es waren dann letztendlich ja, weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber es waren dann einfach diese kleinen Adjustments, diese kleinen Änderungen, die die Rams offensiv und defensiv vorgenommen haben, als es nicht so gut lief, die sie dann wieder in die Spur gebracht haben, um dieses Spiel 34-31 zu gewinnen.
Ja, irgendwo ja. Ich muss sagen, ich mochte den offensiven Plan lange wirklich gar nicht.
Mhm.
Weil in so einem Spiel, es ist einfach 10 Punkte Favorit auswärts in einem Playoff-Spiel. Da ist ja wirklich die erste Frage, sind wir auch die Preview damals angegangen. Wie kann das überhaupt schiefgehen?
Mhm.
Und ich finde, ein ganz kritischer Punkt ist eben, wenn du offensiv keine Spielkontrolle bekommst. Und ich habe nicht verstanden, warum die Rams von Anfang an eigentlich so vertikal offensiv waren, statt um mehr Kontrolle bemüht zu sein. Also um den Ball zu laufen, Quick Game zu spielen. Und das, ich weiß nicht, ob das eine der Anpassungen ist, auf die du anspielst, weil das war die Nummer 1 Sache, die ich mir rausgeschrieben habe. Ich fand, gegen Ende des Spiels haben sie mehr Heavy Personnel gespielt, sind auf den Run gegangen, haben kurze Pässe gespielt, haben Spielkontrolle bekommen. Und ich fand, das hat ihnen ganz lange gefehlt. Und da habe ich ehrlicherweise Sean McVay nicht verstanden. Ich meine, der Game-Winning-Drive dann, da habe ich die Panthers nicht verstanden, weil die Panthers das ganze Spiel über mit ihrer Aggressivität, mit dem Blitzing, mit wirklich toller Coverage, die Cornerbacks waren ja sensationell für die Panthers, haben die dieses Spiel maßgeblich eng gehalten. Und dann bei dem letzten Drive gehen sie in Off-Coverage, geben den Rams Räume und die nutzen die Rams dann. Und dann hat Stafford natürlich diesen unfassbaren Touchdown auf Parkinson, der ein sensationeller Wurf, sensationeller Catch ist. Aber ganz lange in dem Spiel fand ich, zum einen haben die Panthers das super verteidigt. Zum anderen habe ich aber nicht verstanden, warum die Rams nicht mehr in so versucht haben, so einen spielkontrollierenden Ansatz zu wählen. Weil dann, also das Spiel war ja, die kommen rein, es ist 14-0, 17-7 Rams und eigentlich fühlt sich das Spiel durch an.
Ja, ich wollte zur Halbzeit eigentlich schon sagen, Gott, das
der Rest
war's.
Dann Real Life aus. Morgen, ja genau.
Ja.
Und dann, klar, dann kommen die Fehler, mentale Fehler, Fallstart, Offside, Puka droppt einen Touchdown direkt vor der Halbzeit. Du hast wieder mal einen Special-Teams-Fehler. Panthers blocken einen Punt. Also wieder dieses Thema Special-Teams bei den Rams. Und Stafford hat wirklich kein gutes Spiel gehabt. Also ja, die Geschichte mit der Hand, ne, vielleicht, das war wahrscheinlich, hat das bestimmt eine Rolle gespielt. Aber er hatte kein gutes Spiel. Und dann verfehlt er ein paar Bälle. Wie gesagt, sie haben die individuellen Fehler, Drops und so weiter. Aber nochmal, ich verstehe nicht ganz, warum die Rams offensiv nicht anders in dieses Spiel reingegangen sind, weil ich finde, der Gameplan, den habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden.
Ja, ich fand es dann halt gut, dass sie dann auf so etwas umgestellt haben und mit massiv heavy Personnel gefühlt ja nur noch mit 3 Tight Ends auf dem Feld waren irgendwann, was halt offensichtlich deutlich besser funktioniert hat als vorher. Devontae Adams war halt auch einfach verflucht in diesem Spiel. Also fast jedes Play in Richtung von Devontae Adams, da kam nichts Gutes bei raus. Das war nicht immer seine Schuld, aber jedes Mal, wenn der Ball in seine Richtung gegangen ist, ist nichts Gutes passiert. Und das hat dann noch mit dazu geführt, das war wirklich irgendwie ja ein ganz seltsames Spiel. Also wie gesagt, Stafford, hast du schon gesagt, sah nicht gut aus, aber er hat, finde ich, auch nicht ganz so viel Hilfe bekommen wie in anderen Spielen. Es gab ja auch die Situation, wo Nakua und er nicht auf einer Wellenlänge waren, wo Nakua dann, ich glaube, das hast du gerade auch schon angesprochen, aber wo er quasi ja die Rams vor einer weiteren Interception.
Den hatte ich nicht angesprochen, nee, aber ja, das war offensichtlich eine Miscommunication irgendwie, wo Stafford eine andere Route erwartet und dann, genau, Puka verhindert da einfach die Interception.
Da lief vieles nicht rund. Und ich war auch enttäuscht von der Defense, also dass die D-Line dann irgendwann im Spiel nicht mehr so den Zugriff bekommen hat.
Naja. Die Schwächen in der Secondary also,
ja, ey, die haben so viele 1-gegen-1-Duelle verloren gegen, ja, talentierte jetzt Receiver, aber jetzt ja keine Topstars.
Nee, genau, die spielen jetzt ja echt seit ein paar Wochen, finde ich, schon so mit dem Feuer in der Secondary. Und wenn der Pass-Rush nicht ankommt, dann kannst du die verbrennen. Und da bin ich sehr gespannt auf das Ding dann gegen Chicago am Sonntag.
Ja, sie sind da ein bisschen mehr dazu übergegangen. Also, das fand ich sehr auffällig. Sie hatten ja häufig in den vergangenen Wochen Erfolg. Einfach Four-Man-Rush, gefühlt so, jeder hat seine Line und los geht's. Das haben die Panthers halt sehr gut aufgefangen und dann haben sie im Laufe des Spiels gerade hinten raus angefangen, mit mehr Stunts zu arbeiten, mit auch angetäuschten Rushes, also wo sich dann auch einmal einer von den Foremen fallen lässt und ein anderer kommt, ein Linebacker kommt, hier und da vielleicht auch mal ein Blitz mit eingestreut. Ein bisschen mehr Kreativität, was den Passrush angeht. Und schon lief es wieder besser. Also hinten raus kam ja der Passrush wieder durch. Da wurde einfach viel mehr mit Disguise gearbeitet und das war dann nicht mehr so ausrechenbar. Das hat mir sehr gut gefallen. Das meine ich halt mit diesen Adjustments, offensiv und defensiv, die dann hinten raus in meinen Augen den Rams das Spiel gewonnen haben. Wir wollten eigentlich mehr über die Verlierer sprechen. Ja, die Panthers, ja. Was sagst du generell zum Spiel? Grundsätzlich, glaube ich, kann man hier schon nach dieser Saison, wo sie die Erwartung ja insgesamt weit übertroffen haben und dann auch in diesem Spiel die Erwartung weit übertroffen haben, kann man ja eigentlich ganz positiv draufblicken und gegen die Rams hier knapp auszuscheiden, ist jetzt auch alles andere als schlimm.
Ich finde, es war ein sehr positives Ende. Also natürlich scheidet es aus den Playoffs aus, aber gemessen daran war es ein sehr positives Ende, das nichts an ihrer Timeline verändert.
Genau.
Weil 2026 wird die richtungsweisende Saison sein. Und
genau.
Das betrifft, finde ich, Quarterback, das betrifft Headcoach, das betrifft die ganze Richtung von dem Kader. Du kannst wahrscheinlich schon mit ein bisschen mehr Optimismus in die Offseason gehen. Verglichen jetzt damit, wenn die Buchmacher recht gehabt hätten und die Rams gewinnen das mit 2 Touchdowns oder so. Und das ist niemals ein enges Spiel. Ein bisschen mehr Optimismus jetzt, gleichzeitig natürlich auch nicht von einem Spiel da jetzt irgendwie dich blenden lassen. Für mich ist es unverändert. Bryce Young hatte ab der Interception, die, ich finde immer noch, teilweise auf ihn, teilweise auf Jalen Coker geht, weil es ja so eine Route, so eine Crossing-Route gegen Zone-Coverage, da haben Receiver in der Regel werden gecoacht, dass du in bestimmten Looks oder gegen bestimmte Zones und so weiter die Route auch abstoppen sollst, damit du nicht in die nächste Coverage-Zone reinläufst. Sprich, vielleicht war Coker da auch, hat er es richtig gemacht, abzustoppen. Bryce Young erwartet auf jeden Fall, dass er weiterläuft. Sieht dann doof aus. Ab da hat er echt ein gutes Spiel. Als Passer wirklich mal richtig gute Bälle. Der erste Touchdown-Drive war so das erste Mal, wo sie auch mit Play-Action outside the numbers attackiert haben. Das hat dann auch sofort die Mitte des Feldes geöffnet. Und dann halt die Scrambles. Die Scrambles waren, finde ich, ein klarer Unterschied hier auch zwischen den zwei Quarterbacks, wo du bei Stafford gesehen hast, der ist halt davon abhängig, dass es aus der Pocket klappt. Und da kann er dann auch sehr viel machen. Aber wenn es nicht aus der Pocket klappt, kriegt er Probleme. Und Bryce Young kann die halt da mehr kreieren. Er hat diesen 52-Yard-Dagger auf Jalen Coker, der ein absolutes Breakout-Spiel hatte. Also die Interception war doof, ja, aber Coker hatte ja danach ein tolles Spiel. Und nochmal, wir wussten, dass die Panthers mit Bryce Young in die kommende Saison gehen werden. Und wir wussten, dass es ein weichenstellendes Jahr dann für ihn und die Franchise sein wird. Und ich finde, da hat sich nichts dran geändert. Auch wenn ich hier nochmal das so sagen würde, Bryce Young war der bessere Quarterback in dem Spiel. Für mich.
Ja, das finde ich auch, da gehe ich mit. Das war einfach kein guter Auftritt. Ich glaube, wie gesagt, auch wenn es so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde, während des Spiels zumindest von Matthew Stafford, dass er da extreme Probleme hatte,
ja,
was seinen Wurf angeht,
ja.
Was seine Wurfart angeht. Weil, wie gesagt, es war auch ein bisschen dick und es war ganz offensichtlich. Am Anfang waren ja seine Würfe, da waren auch nicht, es waren alles nicht alles Top-Würfe, aber danach ging die Completion Percentage klar runter, die Bälle waren teilweise super unplatziert. Das muss einen Impact gehabt haben. Und damit sind wir durch die Wildcard-Woche durch. Wir nähern uns der Divisional Round, sprechen wir am Donnerstag drüber. Einmal kurz zum Überblick, denn die Seahawks und die Broncos kommen mit in die Partie. Wir haben folgende Spiele. Ja, nicht mehr ganz so viele. Es ist natürlich der Nachteil der Divisional Round im Vergleich zur Wildcard-Woche. Wir haben nur noch 4 Spiele. Die Broncos gegen die Bills. Ist jetzt nicht chronologisch, sondern nach AFC und NFC. Die Broncos treffen auf die Bills, Nummer 1 gegen Nummer 6.
Ist das erste Spiel tatsächlich.
Ah ja, stimmt. 10.30 Uhr am Samstag. Wir haben, jetzt muss ich hier, ich habe nämlich so ein Playoff-Bracket vor mir. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, was hier. Dann müsste das zweite Spiel Seahawks gegen 49ers sein.
Mhm,
wir bekommen es mal wieder.
Genau.
Dann haben wir das zweite AFC-Spiel mit den Patriots gegen die Houston Texans und zum Abschluss die Chicago Bears gegen die LA Rams.
Ich bin sehr gespannt. Also vor allem, weil ja die beiden Nummer 1-Seeds, die halt hier einsteigen, das sind ja jetzt halt nicht die Prime-Level-Chiefs oder absolute Contender-Eagles, die wir in den letzten Jahren hatten, sondern das sind Teams, wo wir klare Fragezeichen haben. Und ich bin extrem gespannt, was wir von denen kriegen.
Also ich habe weniger Fragezeichen bei den Seahawks bezüglich Chancen auf den Super Bowl. Dafür haben nämlich alle anderen Teams in der NFC, die jetzt auch weitergekommen sind, zu viele Schwächen.
Ja.
Nochmal wieder offenbart. Also ja, gute Karten für die Seahawks. Ein gutes Wochenende auch für die Seahawks, was so die Performances der anderen Teams angeht. Das soll es aber für heute gewesen sein. XXL Dienstag zum Wildcard-Wochenende. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.